Als ich ein Kind war, habe ich gerne, was das war's, die Römer gelesen und ähnliche Bücher. Und da wird immer wieder diese Geschichte erzählt. Die Römer haben angeblich ein Wrack gefunden, ein an Land gestrandetes Schiff der Karthager. Und weil die Römer ja so Landratten waren und keine Erfahrung zur See hatten, war das ganz, ganz wichtig, weil sie haben dann dieses punische Schiff genommen, sie haben das auseinandergenommen und untersucht und daraus haben sie gelernt, wie man eben ein Kriegsschiff überhaupt bauen könnte. Und man hat eben einfach nur dieses karthagische Schiff dann kopiert und Dutzende und Dutzende und Dutzende davon nachgebaut. Das ist das, was Polybius auch erzählt. Das ist natürlich so eine schöne Geschichte, die ein bisschen zu schön ist, um wahr zu sein.
In dieser Folge von Geschichte Europas geht es weiter mit der Besprechung des Ersten Punischen Kriegs. Nachdem ich das letzte Mal mit Dr. Christian Rollinger die Vorgeschichte und Ursachen untersucht habe, geht es in dieser Folge dann tatsächlich um die Kriegsjahre. Wir hören von Belagerungen und Seeschlachten, von Enterbrücken und Rammspornen, aber auch von den politischen Verwerfungen und Aufständen rund um Karthago nach dem Kriegsende und der politischen Propaganda im römischen Stadtbild. Am Schluss erklärt Christian dann, auch für mich völlig überraschend, dass der Erste Punische Krieg in der Geschichtsforschung des 19. und frühen 20. Jahrhunderts sogar antisemitisch umgedeutet wurde. All das und noch viel mehr hört ihr jetzt in dieser Aufnahme aus dem Mai 2024. In den Shownotes findet ihr inhaltlich verknüpfte Folgen und Möglichkeit, mir Feedback und Kommentare zuzusenden. Wer mag, kann mir als Unterstützung einen monatlichen Beitrag auf Steady oder eine einmalige Spende auf PayPal zukommen lassen. Da wir die letzte Folge mit der Kriegsdämmerung beendet hatten, hatte ich Christian nun zu Beginn gebeten, zu schildern, wie Rom seine Soldaten gegen Karthago losschickt. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Episode.
Die Römer müssen, wenn sie gegen Karthago kämpfen wollen, auf Sizilien erstmal nach Sizilien rüberkommen. Das ist so der erste Schritt und das klingt relativ einfach, so aus 2000 Jahren Distanz. Man muss sich aber vor Augen führen, die Situation, in der wir uns befinden, Karthago und Syrakus, also die eigentlich die zwei Mächte, die um Sizilien während Jahrhunderten gekämpft haben und die miteinander verfeindet sind, tun sich auf einmal zusammen, um gegen die Römer zu agieren. Das heißt, das kommt erstmal als eine Überraschung für die Römer, heißt aber auch, dass die große Seemacht Karthago und Syrakus, eine Stadt eben an der südöstlichen Spitze von Sizilien und auch eine bedeutende Macht, dass beide jetzt eben feindlich Rom gegenüberstehen. Das normale Vorgehen der römischen Armee in dieser Zeit oder des römischen Staates in dieser Zeit, in der wir uns befinden, im dritten Jahrhundert, ist, wenn Krieg passiert, wenn Krieg entsteht, erhebt man ein Heer aus. Das Standardvorgehen ist, ein konsularisches Heer zu erheben und das einem der beiden Konsuln mit auf den Weg zu geben. Dann haben wir dann ungefähr so, das wird bei Polybius beschrieben. Es ist ein bisschen so eine idealisierte Vorstellung vielleicht, aber sie ist ganz gut und es ist so, dass das Rückgrat von dem, was wir wissen über die römische Armeeverwaltung in dieser Zeit, ein konsularisches Heer geführt von einem Konsul besteht aus zwei römischen Legionen, also zwei Legionen von römischen Bürgersoldaten, ein Milizheer. Eine Legion schwankt so ein bisschen in der Zahl, aber können vielleicht davon ausgehen, so zwischen 4.200 und 5.000 Mann mit ein bisschen Kavallerie, wenig Kavallerie. Und jedes konsularische Heer besteht eben aus zwei Legionen und aus zwei sogenannten Alae. Das heißt Verbünden von Bundesgenossen der Römer, die aber identisch quasi ausgerüstet sind, die identisch kämpfen. Also das spiegelt sozusagen einmal noch diese beiden Legionen wider, mit dem Unterschied, dass die Bundesgenossen tendenziell immer mehr Kavallerie stellen als die Römer. Das heißt, wir haben ein konsularisches Heer, sind ungefähr, wenn man so vom Idealfall ausgeht, so zwischen 16 und 18.000 Mann. Wenn jetzt Rom sozusagen einen Krieg beginnt oder sich in einem Krieg wiederfindet, hatte man bis jetzt nie wirklich ein Problem mit der großen, mit Fragen von Logistik oder Infrastruktur. Die Kriege finden in Italien statt. Die Römer marschieren über Land bis eben zu dem Ort, wo sie benötigt werden. Auf Sizilien ist das natürlich anders, weil man muss erstmal auf diese Insel kommen. Die Meeresenge zwischen Sizilien und Italien ist nicht besonders breit. Sie ist nicht besonders, also das kann man in ein paar Stunden machen, auch mit Ruderschiffen. Aber sie ist nicht besonders einfach zu navigieren. Das ist auch bis heute noch der Fall. Es gibt diesen antiken Mythos von Scylla und Charybdis, der eben nicht zufällig genau in dieser Meeresenge von Messana verortet wird. Das sieht man auch heute noch, wenn man mit der Fähre rüberfährt, von Region nach Messana, kann man das fotografieren, wenn man Glück hat, wenn die klimatischen Bedingungen, wenn das Wetter stimmt. Da sind einfach gewisse Strömungen, die aufeinandertreffen. Die einen gehen in Nord-Süd-Richtung oder die einen kommen von Norden, die anderen kommen von Süden. Es sind Windverhältnisse, Eddies, Stromwirbelungen und Winde und Strömungen, die aufeinandertreffen. Und das führt auch heute noch dazu, dass es, wenn es besonders schlimm ist, das sieht so aus, als ob das Wasser tatsächlich kocht. Ne? Es ist ständig in Bewegung, es geht hin und her und es ist ein bisschen unberechenbar, wenn man da durchfährt. Das ist heute natürlich, wenn man mit einer riesigen Fähre nach Sizilien übersetzt, nicht das große Problem. In der Antike war es durchaus schon ein bisschen anspruchsvoller, vor allem auch, wenn man dort mit Schiffen gefahren ist, die eben nicht Ruderschiffe waren, sondern Segelschiffe. Also vor allem Handelsschiffe haben sich da in dieser Straße etwas schwer getan. Und es ist auch gar nicht so einfach bis teilweise unmöglich, in alle Richtungen, also sowohl von Norden nach Süden, als auch von Süden nach Norden darüber zu fahren. Das muss jetzt für die Römer keine so große Rolle gespielt haben. Die werden eher Ruderschiffe benutzt haben, wie das eben in militärischen Kontexten immer üblich war. Und haben dieses Übersetzen dann vom Nautischen her gut meistern können. Natürlich hat man immer das Problem, Karthago hat eine Flotte, die wissen natürlich auch, dass die Römer übersetzen wollen. Syrakus ist nicht weit entfernt davon und hat auch Schiffe. Also die Überfahrt war nicht so ganz ohne, sie war unorganisiert. Die Römer haben zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich noch keine riesige, also eine riesige Kriegsflotte auf jeden Fall noch nicht. Wahrscheinlich haben sie auch noch keine richtig organisierte Flotte, so dass man eben spontan und ad hoc Schiffe zusammengezogen hat, die Soldaten darauf verladen hat und dann rübergefahren ist. Es glückt und in dem Moment, wo das römische Heer dann auf Sizilien landet, geht es zuerst darum, Messana zu sichern. Also die Stadt, an dem der Krieg ja eigentlich entbrannt ist, ne? Also diese italischen Söldner, die sich dort festgesetzt haben und dann eben das Hilfsgesuch auch an Rom geschickt haben und für die zumindest eine Oberfläche Rom eben diesen Krieg auf sich nimmt. Man sichert Messana und dann tut man aber das, was die Römer immer tun, nämlich der Konsul, man namens Appius Claudius, sucht sozusagen die direkte Entscheidung und prescht sie schon mal vor. Das heißt, man entscheidet sich sofort auf Syrakus vorzustoßen, um das zu belagern, um somit einen der Kriegsgegner schon mal von Anfang an auszuschalten. Syrakus, hatten wir auch schon mal kurz darüber gesprochen, Syrakus ist eben eine griechische Polis, die geführt wird von einem Mann namens Chiron, der Tyrann ist. Also ein Tyrann heißt einfach nur Alleinherrscher, Chiron der Zweite, und die eben vor allem den Südosten der Insel beherrscht, südlich des Ätna. Appius Claudius stößt auf Syrakus vor, versucht lagern, das gelingt aber nicht so ganz. Man hat zu spät angefangen, also der Wintereinbruch droht, die Kampfhandlungen werden eingestellt. Auch das ist normal im 3. Jahrhundert, dass man eben im Frühjahr, im Sommer, im Herbst kämpft und dann sozusagen den Winter in einem Winterlager verbringt, weil man dann eben die Kriegshandlungen nicht aufrechterhalten kann. Wir müssen uns bewusst machen, dass es noch nicht dieses sogenannte Berufsheer des späteren Kaisertums, sondern die Leute, die in der römischen Armee dienen, sind eingezogene Wehrpflichtige, die eigentlich vor allem für bestimmte Etappen im Jahr, für bestimmte landwirtschaftlich wichtige Perioden wieder zurück auf ihre Güter müssen und dann eben jedes Jahr quasi diese Legionen neu ausgehoben werden müssen. Das ist also das klassische Modell, das variiert natürlich ein bisschen und in Zeiten von großer Bedrohung kommt es auch durchaus schon mal vor, dass die Soldaten länger bei den Waffen bleiben, aber das ist immer noch grundsätzlich das Modell. Das heißt, in diesem ersten Kriegsjahr 264 passiert erstmal relativ wenig. Man sichert Messana, man unternimmt so einen ersten Vorstoß auf Syrakus, aber es ist erst im nächsten Jahr 263, wo die ersten Erfolge gefeiert werden können. Syrakus gerät immer mehr in Bedrängnis durch römische Operationen im Südosten der Stadt und es wird relativ schnell deutlich, dass Chiron der Zweite sich umschaut, was er machen soll. Also er taktiert so ein bisschen und in dem Moment, wo es aussieht, als ob die Römer ihm halt zu gefährlich werden können, wechselt er tatsächlich die Seiten. Er bietet Rom einen Separatfrieden an, Rom akzeptiert und bezeichnenderweise gewährt Rom ihm auch relativ moderate Bedingungen. Das heißt, er wird nicht wirklich bestraft dafür, dass er die Waffen gegen Rom erhoben hat. Er muss eine bestimmte Summe Geld an Reparationen zahlen. Das sind 100 Silbertalente sind das. Das ist eine nicht unerhebliche Summe, aber jetzt auch keine Summe, die ruinös ist für Syrakus. Und vor allem Hieron wird dann eben zum Verbündeten der Römer. Also man gewährt ihm eine Allianz mit Rom. Er wird Amicus et Socius Populi Romani, das heißt Freund und Verbündeter des römischen Volkes, 263. Und damit haben die Römer nicht nur sozusagen ihren Brückenkopf im Norden, also in Messana, sondern sie haben auch einen Verbündeten und eine Operationsbasis im Südosten, nämlich Syrakus. Und das stärkt ihre Position dann sehr erheblich. Gleichzeitig beginnt man aber auch vorzustoßen in das Gebiet der karthagischen Epikratie, also des karthagischen Reiches auf Sizilien. Und vor allem an einer Stadt entzünden sich dann dort heftige Kämpfe, nämlich Akragas, beziehungsweise heute Akragas auf Griechisch Agrigentum, auf Lateinisch heute Agrigento, an der Südküste Siziliens, eine sehr schöne Stadt mit auch heute noch sehr berühmten Tempelanlagen und eine der wichtigsten Städte im karthagischen Machtbereich Sizilien. Akragas wird belagert. Die Belagerung zieht sich hin. Das Problem zu diesem Zeitpunkt ist eben, dass die Römer die Stadt von Land aus belagern, die Karthager aber immer noch die Seemacht haben und eben von zur See sozusagen diese Stadt versorgen können oder zumindest den Belagerungsring verhindern können, dass der Belagerungsring der Römer sich endgültig schließt. Und das Ganze scheitert aber dann aus karthagischer Sicht 262, 61, ein Versuch sozusagen diese Stadt zu entsetzen und die Belagerung zu brechen. Das scheitert, Rom erobert Agrigent und geht dann eben auch relativ harsch gegen die Bevölkerung der Stadt vor. Der karthagischen Garnison gelingt es zu fliehen, bevor die Stadt fällt, aber die Römer erobern die Stadt. Und dann tut man etwas, was aus heutiger Sicht natürlich immer sehr barbarisch klingt, was aber damals etabliert war oder zumindest einfach Usus war im Kriegsumgang. Wenn eine Stadt sich ergibt im Krieg, kann sie auf eine relativ gnädige Behandlung hoffen. Das heißt, wenn man übergeht zu einer befeindeten Macht oder wenn man beim Herannahen einer Armee oder relativ kurz nach dem Beginn einer Belagerung sich ergibt oder einen Verhandlungsfrieden aushandeln kann, dann ist man erstmal okay. Man muss seine Strafe zahlen, man muss vielleicht Geiseln stellen als Pfand für zukünftige Sicherheit, aber das war es in den meisten Fällen. Wenn eine Stadt tatsächlich physisch, militärisch belagert werden muss, und der wichtige Punkt angeblich, das ist ein bisschen umstritten, aber ein Punkt, der immer wieder in den antiken Quellen als wichtig hervorgehoben wird, ist der Moment, wo der erste Rambock an die Mauern gelegt wird. Ab dem Moment gelten andere Regeln und wenn eine Stadt im Sturm genommen wird, so wie eben Akragas, kann der Eroberer im Grunde machen, was er will. Und das kommt häufig dann eben zu Gewaltexzessen und zu Plünderungen, entweder spontaner Art, weil es einfach eine lange und schwierige Belagerung war und es eine Menge Emotionen sozusagen auf beiden Seiten gibt, oder eben systematischer Art. Und was Rom macht bei Akragas ist, die Stadt wird erobert, sie wird geplündert und die gesamte Bevölkerung der Stadt wird in die Sklaverei verkauft. Und man legt eine römische Garnison dort hinein und hat damit, das ist der Übergang von Syrakus auf römische Seite, das sind die beiden ersten großen Erfolge der Römer, die sich in diesen ersten Kriegsjahren ereignen. Sollte vielleicht noch erwähnt werden, wir haben in der Folge, wo es um die Vorgeschichte des Punischen Krieges geht, haben wir über Polybios, unsere wichtigste Quelle oder eine unserer wichtigsten Quellen gesprochen und auch über die Frage der römisch-karthagischen Verträge. Und da ist ein Autor erwähnt worden, der von Polybios als Quelle benutzt wird und mit dem Polybios sich auch kritisch auseinandersetzt und den er auch kritisiert und von dem er behauptet, dass er halt eine geschönte oder falsche Version der Geschichte überliefert, nämlich ein Mann namens Philinos. Und Philinos stammt eben genau aus Akragas, also der Stadt, die die Römer erobern und deren Bevölkerung sie versklaven. Akragas, der Sieg der Römer, ist so ein bisschen ein Signal an die Städte Siziliens. Und noch einmal zur Erinnerung, Sizilien ist kein homogenes Gebiet oder kein homogenes Siedlungsgebiet. Wir haben eine starke griechische Präsenz, vor allem im Osten, ausgehend von Syrakus. Wir haben eine starke karthagische Präsenz im Westen und wir haben aber gleichzeitig auch die sikeliotische Urbevölkerung, die eben nicht griechisch und nicht karthagisch ist und die in diesen, die ja aber quasi über ganz Sizilien siedelt und immer wieder unter außenpolitisch Domination, entweder durch die griechischen Polis oder eben durch Karthago kommt. Und neuerdings haben wir dann auch noch diesen italischen Einschlag, wie gesagt, mit Messana. Das heißt, wir haben ein ganz komplexes Gefüge von Bevölkerung und von individuellen Gruppen und Ethnien, die nicht unbedingt immer die gleichen Ziele verfolgen. Und es kommt eben immer wieder dazu, dass verschiedene Städte versuchen, den Einfluss des ihrer Hegemonialmacht abzuschütteln und überzugehen. Eine Stadt, die das macht, ist Segesta, die eben sozusagen sieht, dass Rom erfolgreich hat, dass Rom gelungen ist, Syrakus auf seine Seite zu ziehen und Akragas zu erobern. Und Segesta, eine nicht unwichtige, nicht unwesentliche, relativ große Stadt im Westen Siziliens, die eben eindeutig im karthagischen Einflussbereich liegt, die geht jetzt von karthagischer Seite auf römische Seite über und es ist nicht die einzige Stadt. Das heißt, wir haben in diesen ersten Jahren durchaus ein paar Anfangserfolge, die sich sehen lassen können, der Römer. Gleichzeitig mobilisieren diese Erfolge aber natürlich Karthago. Und der Widerstand Karthagos wird mit der Belagerung Akragas eben stärker und intensiver. Karthago schickt eine große Söldnerarmee von mehreren 10.000 Mann und Dutzenden von Kriegselefanten. Die werden eben von Nordafrika nach Sizilien geschickt. Und auch die Römer verstärken ihre Präsenz. Polybios beschreibt, dass erst mit der Eroberung Akragas die Entscheidung gefallen ist auf Seiten der Römer, dass man jetzt ganz Sizilien von den Karthagern in Anführungszeichen befreien möchte. Das ist aber natürlich seiner Version geschuldet, ne? Wir haben ja auch über diese unterschiedlichen Sichtweisen geredet und die Anführungszeichen Kriegsschuldfrage in der Antike. Polybios sieht die Römer natürlich nicht als die Schuldigen an diesem Krieg oder die, die diesen Krieg herbeigeführt haben. Deswegen braucht er auch einen Moment, wo er erklären kann, wann und wieso diese Kriegsziele umschlagen, ne? Weil das eigentliche Kriegsziel, Messana zu helfen und Messana zu entsetzen, haben die Römer in ihrem ersten Jahr erledigt. Dann kann man immer noch sagen, Syrakus hat den Römern den Krieg erklärt, obwohl sie es eigentlich nicht hätten machen müssen. Sie waren ja nicht eigentlich involviert in diese Streitigkeiten mit Karthago. Und das ist so die traditionelle, das ist so die römische Sicht auf ihren eigenen Imperialismus. Also römischer Sicht hat man immer nur Kriege geführt, entweder um sich selbst oder um seine Verbündeten zu verteidigen oder weil man eben angegriffen wird. Und das ist die Version, die mehr oder weniger auch Polybios präsentiert. Die Römer greifen ein aufgrund eben dieser Streitereien um Messana. Sie werden von Karthago angegriffen. Sie wehren sich gegen Karthago. Sie werden von Syrakus angegriffen. Also müssen sie gegen Syrakus kämpfen. Und das ist dann, sie werden dann quasi so unfreiwillig hineingezogen in diesen, oder beziehungsweise was heißt hineingezogen? Sie werden dann so unfreiwillig, erweitert sich dieser Krieg immer mehr und wird größer und größer. Und dann treffen die Römer eben diese Entscheidung, jetzt endgültig Tabula rasa auf Sizilien zu machen. Und dann beginnt eine neue Phase der Kriegsführung. Laut Polybios. Wir haben aber auch darüber gesprochen, dass es unterschiedliche Sichtweisen gibt. Und für meine Begriffe ist die Intention der Römer von Anfang an, den karthagischen Einfluss auf Sizilien zurückzudrängen. Vielleicht nicht unbedingt die Eroberung von ganz Sizilien und die territoriale Beherrschung von Sizilien, aber es geht für meine Begriffe darum, dass man Karthago als eine starke rivalisierende Macht so nah an Italien nicht mehr zu dulden bereit ist und dass man eben deswegen mit dem Ziel dort eingreift, eben Karthago eine Nummer kleiner zu machen, sagen wir es mal so. Das heißt, man muss nicht unbedingt so den großen Wendepunkt skizzieren, der nach der Eroberung von Akragas wichtig wird. Und so mehr oder weniger in der gleichen Richtung wird dieser Krieg die nächsten 20 Jahre gehen. Also es ist eine Abwechslung von römischen und karthagischen Erfolgen. Es geht immer wieder um Belagerung von einzelnen großen Siedlungen oder von wichtigen Stützpunkten. Akragas ist einer davon, die Belagerung von Lilybaeum, also der größten, wichtigsten karthagischen Flottenbasis ganz im Westen von Sizilien, wird die letzten Jahre des Krieges, wird die nächsten Jahre des Krieges dominieren. Und das Ganze wird häufig erschwert eben durch die Besonderheiten der römischen Kriegsführung. Wir haben ja in Rom ein republikanisches Staatswesen mit zwei höchsten Exekutivbeamten, nämlich den Konsuln, die jedes Jahr neu gewählt werden. Das heißt aber auch, dass der Oberbefehl im Krieg jedes Jahr wechselt. Und nicht nur jedes Jahr, sondern auch innerhalb des Jahres immer wieder zwischen den einzelnen Konsuln, wenn beide Konsuln auf Sizilien operieren, wechselt immer der Oberbefehl von dem einen Konsul zu dem anderen. Das ist nicht die effizienteste Art, Krieg zu führen. Das wissen die Römer auch, oder sie merken es spätestens jetzt auf Sizilien. Bei kleineren Feldzügen, die ein paar Wochen oder Monate gedauert haben, stellte das keine so großen Probleme dar. Aber dieser Krieg wird eben mehr als 20 Jahre dauern. Das weiß zu dem Zeitpunkt natürlich noch keiner, aber er wird mehr als 20 Jahre dauern. Und die Tatsache, dass der römische Oberbefehl immer wieder jährlich wechselt und immer wieder auch Streitereien darüber gibt, wer jetzt gerade das Kommando führt oder führen sollte, das behindert die römischen Anstrengungen auf Sizilien teilweise ganz erheblich. Es zieht eben auch alles in die Länge. Wir haben auch für diese erste Zeit, wissen wir nicht genau, wie viele römische Soldaten tatsächlich auf Sizilien aktiv sind. Das hat auch wieder etwas damit zu tun, wie die römische Armee funktioniert, also diese jährliche Aushebung von Legionen. Es hat aber auch etwas damit zu tun, was Polybius schreibt. Denn Polybius sagt eindeutig, dass es ein konsularisches Heer gibt, was nach Sizilien geschickt wird. Also zwei Legionen, zwei Ale, das heißt ungefähr 16.000 bis 18.000 Mann. Allerdings sagen unsere anderen Quellen häufig oder eigentlich immer, dass beide Konsuln in den Krieg involviert sind. Und wenn beide Konsuln involviert sind, ist es eigentlich logischer anzunehmen, dass man zwei konsularische Heere hat. Das heißt eben nicht 18.000 Mann, sondern 36.000 Mann. Und das passt auch besser sozusagen mit zur Ereignisgeschichte, wenn man sich anschaut, wie die römische Armee operiert, wo sie überall tätig ist, sodass wir wahrscheinlich eher davon ausgehen sollten, dass wir zwei Konsuln haben in diesen frühen Jahren, die jeweils mit einer konsularischen Armee operiert haben, unabhängig voneinander, nicht immer kooperierend oder sich auch nur abstimmend miteinander und was dann eben immer wieder auch zu Problemen führt. Und darüber hinaus haben wir das Phänomen, dass im Winter immer eben eine gewisse Winterruhe einsetzt, weil die römischen Legionen zumindest ins Winterlager gehen müssen. Wir können vielleicht auch davon ausgehen, dass es immer wieder zu personellen Ergänzungen oder Wechseln kam, wenn die Truppen des Vorjahres zum Teil abgelöst werden, zum Teil neu ergänzt werden. Im Einzelnen wissen wir es einfach nicht, aber es zeigt sich hier zum ersten Mal. Es hat sich schon ein bisschen sozusagen in diesem Pyrrhuskrieg gezeigt in den 270er Jahren, aber es zeigt sich hier sehr deutlich, dass dieses traditionelle römische System, sobald es um Kriege geht, die eben nicht konventionell sind im Sinne von, sie dauern 4 Monate, dann kommt eine Entscheidungsschlacht und das war es dann, sondern die sich über mehrere Jahrzehnte hinziehen, da gerät das römische System der Heeresorganisation so ein bisschen an seine Grenzen, was die gute Organisation angeht. Gleichzeitig kann Rom diesen Krieg aber auch nur gewinnen wegen dieses Bundesgenossensystems, was eben dazu führt, dass nicht nur die männlichen Einwohner Roms für Rom kämpfen, sondern zu diesem Zeitpunkt eben die männlichen Einwohner quasi ganz Italiens ein Reservoir für Soldaten sind für den römischen Feldzug. Und das ist ganz wichtig, weil das die Basis sozusagen für den römischen Erfolg ist. Ein Punkt ist jetzt, der wird eine Rolle spielen, etwas Neues für die Römer, ist die Frage nach dem Seekrieg. Denn Karthago war, wie gesagt, eine etablierte Seemacht. Karthago hatte eine beträchtliche Flotte, hatte Erfahrung in der Seekriegsführung, hatte ausgebildete Ruderer und Marinesoldaten, die eben auf den Schiffen Dienst getan haben. Da gibt es einfach eine gewisse institutionelle Erfahrungsbasis, auf die man zurückgreifen kann. Rom hatte das alles wahrscheinlich nicht, oder zumindest wissen wir nicht wirklich gut Bescheid darüber, wie viel Erfahrung es gab. Man merkt aber jetzt, dass man eben nicht nur sich auf diesen Landkrieg beschränken konnte. Und zwar, man hat es schon gemerkt bei der Belagerung von Agrigent, die eben nicht vollständig war. Das Einschließen der Stadt konnte nicht vollständig sein, weil man eben zu See das Ganze nicht zumachen konnte. Und man merkt es auch in den folgenden Kriegsjahren, weil es immer wieder zu kleineren amphibischen Operationen kam, also auf Seiten der Karthager, sowohl auf Sizilien wie auch gegen die italische Küstenlinie. Ne? Das heißt, es kam immer wieder zu kleineren Überfällen und Razzien, wo karthagische Schwadronen eben amphibisch vorgegangen sind und die Römer hatten zwar verbündete Bundesgenossen, die kleinere Flotten hatten, aber man hatte eben nicht die große, wahrscheinlich nicht die große römische Flotte, um Italien und Sizilien zu sichern und den Karthagern eben auch dort entgegentreten zu können. Und das ist etwas, was man dann so gegen Ende der 260er Jahre, 261, 260, wo man eben dann in Rom die Entscheidung getroffen hat, etwas zu machen, was man vorher noch nie gemacht hatte, nämlich eine bewusste Anstrengung, um eine regelrechte Großkriegsflotte zu entwickeln und zu bauen und eben dann in den Krieg mit Karthago auch zur See einzutreten. Wie das Ganze passiert ist, es gibt die schöne Geschichte bei Polybius, das ist so die klassische Version. Ich kann mich erinnern, als ich ein Kind war, habe ich gerne, was das war, die Römer gelesen und ähnliche Bücher. Da wird immer wieder diese Geschichte erzählt. Die Römer haben angeblich ein Wrack gefunden und ein an Land gestrandetes Schiff der Karthager. Und weil die Römer ja so Landratten waren und keine Erfahrung zur See hatten, war das ganz, ganz wichtig, weil sie haben dann dieses punische Schiff genommen, sie haben es auseinandergenommen und untersucht und daraus haben sie gelernt, wie man eben ein Kriegsschiff überhaupt bauen könnte. Und man hat eben einfach nur dieses karthagische Schiff dann kopiert und Dutzende und Dutzende und Dutzende davon nachgebaut. Das ist das, was Polybius auch erzählt. Das ist natürlich so eine schöne Geschichte, die ein bisschen zu schön ist, um wahr zu sein. Wie gesagt, die Römer hatten auch vorher schon Expertise zur See, wenn nicht selbst in Rom, dann eben durch Verbündete, durch Bundesgenossen in Italien, die selbst kleinere Flotten unterhalten haben. Wir wissen auch, dass die Römer schon vorher im Seekrieg auf einem kleinen Maßstab tätig waren. Also, dass diese Vorstellung, dass die Römer irgendwie Angst vor dem Meer gehabt hätten und vor dem Punischen Krieg überhaupt keine Kriegsschiffe besessen hätten, das stimmt einfach nicht. Das ist vollkommen unwahrscheinlich. Es gibt unterschiedliche Meinungen, wie groß die römische Erfahrung und wie groß die römische Flotte war, von quasi nicht existent bis hin zu so einer Kleinflotte. Aber was auf jeden Fall nicht stimmt, ist, dass die Römer die ein gestrandetes punisches Schiff brauchen, um überhaupt zu wissen, wie man ein Kriegsschiff baut. Diese Erfahrung, dieses technische Know-how war in Italien, wenn nicht in Rom, aber in Italien durchaus vorhanden. Und es ist auch nicht so, dass das irgendwie jetzt eine Technik war, auf die Römer nicht hätten kommen können. Wir haben aus dieser Zeit ungefähr ein bisschen älter, aber sie haben tatsächlich ein karthagisches Wrack erhalten, nämlich das sogenannte Wrack von Marsala. Marsala ist natürlich auch eine Stadt auf Sizilien. Und das Marsala-Schiff-Wrack stammt aus dem 3. Jahrhundert vor Christus. Also es ist zumindest sehr nah an unserer Zeit. Es gibt die Überlegung, ob es tatsächlich ein Schiff aus dem Ersten Punischen Krieg ist, also ob es ausgehend davon, wo man es gefunden hat. Also Marsala ist eine Stadt am äußersten Westen von Sizilien, nicht weit weg von Lilybaeon, also von der großen karthagischen Flottenbasis. Und aufgrund der Position, wo es gefunden worden ist, bei den Ägänatischen Inseln, gibt es die Überlegung, dass es vielleicht im Kontext dieser Schlacht gesunken sein könnte. Darauf werden wir noch zu sprechen kommen, dass diese Schlacht 241 vor Christus ist sozusagen die entscheidende Niederlage, die karthagische Niederlage im Krieg insgesamt besiegelt und die dazu führt, dass man einen Frieden schließt. Und man hat das Schiff eben nicht unweit davon gefunden. Das ist dann natürlich super interessant für uns, weil es nicht so viele antike Schiffswracks gibt, die gut erhalten sind, zumindest im militärischen Bereich. Wir haben bis heute immer noch nicht eine einzige römische Galeere, in Anführungszeichen, weil das eigentlich nicht der falsche Begriff ist, aber nicht ein einziges römisches Kriegsschiff wirklich erhalten. Also im Sinne von der Holzrumpf oder die Konstruktion haben wir einfach nicht. Was wir haben und was auch eine interessante Quelle, eine neue Quellengattung ist für die Erforschung des Punischen Krieges, sind die Schiffsramsporne. Die man eben im 20. Jahrhundert waren so ein, zwei, drei bekannt, die man in unterschiedlichen Orten des Mittelmeers gefunden hatte. Seit ungefähr 15, 20 Jahren läuft eine große unterwasserarchäologische Kampagne um Sizilien herum, die eben in der Zwischenzeit Dutzende von Ramspornen gefunden hat, aus der Zeit des Ersten Punischen Krieges. Ein Ramsporn ist einfach nur am vorderen, am Bug des Schiffes, eine große Bronzekonstruktion, eben ein Ramsporn eben, ne? Also es sieht aus wie, es ist ein großes metallenes Objekt am Bug des Schiffes, sagen wir es so, mit dem man eben andere Schiffe gerammt hat. Die Kriegstaktik zur See in der Antike von Peloponnesischen Krieg, wo eben die athenische Seemacht gegen die Spartaner gekämpft hat, bis zum Ersten Punischen Krieg, bestand eben vor allem darin, dass die Schiffe sich gegenseitig gerammt haben. Das heißt, nicht das, was man in Hollywood-Filmen über Rom teilweise sieht, bei Cleopatra zum Beispiel von 1963, dass man eben so Schiffe als Artilleriebasis hat und dann hat man Katapulte da drauf und Marinesoldaten und so weiter, die dann eben so ein Fernduell führen, bevor sie sich gegenseitig entern und eben Mann gegen Mann kämpfen. Das ist später tatsächlich passiert, das hat sich entwickelt, aber in der früheren Zeit, also vor allem 5. Jahrhundert und auch noch bis in die Zeit des Ersten Punischen Krieges war die Hauptwaffe eines Schiffes, war das Schiff selbst. Man hat eben versucht, mit diesem Rammsporn das Schiff so auszurichten, dass man das feindliche Schiff möglichst genau quer getroffen hat. Oder man hat versucht, die Ruderbänke sozusagen abzuscheren, indem man parallel zum Schiff daran vorbeigefahren ist. Das heißt, Kriegsführung, nautische Kriegsführung in diesen Jahrhunderten hat eine gewisse Erfahrung vorausgesetzt. Man brauchte Mannschaften, die diese Manöver beherrscht haben. Man brauchte Schiffsführer, Kapitäne, die wussten, wie die Schiffe sich zur See verhalten, wie sie das einschätzen können, wie sie das steuern können. Und vor allem man brauchte, weil diese Schiffe Ruderschiffe waren, nicht Segelschiffe. Man hatte natürlich Segel an Bord, die haben geholfen, wenn die Winde günstig waren, um größere Strecken zurückzulegen. Aber man hatte, wo immer man konnte, vor einer Schlacht hat man die Segelausrüstung immer an Land gebracht oder zumindest unter Deck verstaut, damit sie nicht stört, weil man brauchte für diese Manöver, Kriegsführung, brauchte man eben einen Antrieb, der zuverlässig war, das heißt Ruderer. Und das wird eine ganz wichtige Rolle im Krieg spielen, diese Ruderer. Es ist jetzt nicht so, dass man 10 Jahre braucht, um zu lernen, wie man rudert. Das kann man relativ schnell lernen und sich relativ schnell daran gewöhnen. Aber diese Schiffe, die im Ersten Punischen Krieg verwendet worden sind, diese 5 Ruderer sind relativ große, massive Schiffe mit mehreren 100 Ruderern, die nicht nur einzeln rudern müssen, sondern die synchron rudern müssen. Also die sich aufeinander abstimmen können, die zusammenarbeiten müssen und die eben auch geübt werden müssen in Manövern, so leicht und so basal, wie das klingt, aber vorwärts rudern und zurückrudern ist auch etwas, was man lernen muss, wenn man mit 300 anderen Ruderern in einer Kriegssituation, in einer Schlacht solche Manöver durchführen muss. Das heißt, das spielt eine ganz große Rolle und das ist auch das, was ich meine immer mit nautischem Know-how. Man sieht das häufig in den Schlachten des Ersten Punischen Krieges, dass es qualitative Unterschiede gibt zwischen der nautischen Fertigkeit der Karthager und denen der Römer. Und diese Rammsporne sind eben sind das, was das Schiff zur Waffe macht. Man kann sie benutzen, um andere Schiffe manövrierunfähig zu machen. Im besten Falle kann man sie benutzen, um andere Schiffe zu versenken, wobei das nicht ganz so einfach ist, wie es klingt. Diese Schiffe sind immerhin aus Holz und es ist mit reiner Muskelkraft die Geschwindigkeiten aufzunehmen, um wirklich ein Schiff so mittschiffs zu treffen, dass es sinkt, ein Holzschiff. Ist relativ schwierig und es kommt nicht so häufig vor. Wir haben in der antiken Literatur, auch später, bei Lukan, also im Bericht des Bürgerkrieges zum Beispiel, da werden auch Seeschlachten geschildert, da kommt es immer wieder vor, dass Szenen geschildert werden, wie ein Schiff einfach quer durch ein anderes durchgeht. Also das eine, so im 90-Grad-Winkel wird das eine Schiff gerammt und das gegnerische Schiff hat so viel Fahrt drauf, dass es einfach quer durch das andere Schiff drüber fährt und das feindliche Schiff durst auseinander und sinkt dann. Es kann durchaus sein, dass sowas vorgekommen ist, aber das scheint mir dann doch eher ein bisschen literarisch zu sein, als dass es unbedingt so die normale Erfahrung in einer in einer Schlachtsituation gewesen ist. Und alles, was wir wissen, eben über diese Manöver und über die Art und Weise, wie man Krieg geführt hat zur See, basiert eigentlich auf literarischen Quellen, die das überliefern. Und deswegen ist es so wichtig, dass man etwas gefunden hat, um das auszugleichen, nämlich diese Rammsporne, Rostra, also das ist der lateinische Begriff dafür. Und diese Rammsporne sind nämlich, das ist nicht einfach nur ein Brocken Metall, den man vorne an das Schiff gemacht hat, sondern es sind ganz ausgeklügelte Konstruktionen. Also die Schiffsbalken selbst, die tragenden fundamentalen Hölzer des Schiffes, ne, also der Kiel und das, was vom Kiel die unmittelbar daran angelegten Planken und Balken, die vereinigen sich in diesem Schiff, in diesem Rammsporn. Und der Effekt ist eben, dass durch die Verbindung von Rammsporn und Schiffsbalken die kinetische Kraft dieses Zusammenstoßes abgefedert wird, ne? Das heißt, damit das überhaupt erst funktioniert, musste man es so von einem ingenieurstechnischen Punkt müsste man es so konstruieren, dass die kinetische Kraft, die daraus resultiert, dass ein schweres Schiff von sieben, acht, neun, na, neun nicht, aber sechs, sieben Knoten auf null Knoten reduziert wird in dem Moment, wo es gegen ein anderes Schiff prallt, dass das Schiff nicht auseinanderfliegt. Und das hat man erreicht, indem man eben diese Konstruktion so angelegt hat, dass diese ganze Kraft abgefedert wird durch den gesamten Rumpf. Da geht ein, es hat gut geknallt, da geht ein guter Rums durch das Schiff, aber es bricht nicht auseinander und es ist so miteinander verbunden, dass das Schiff vor allem auch noch durch Rückwärtsrudern sich dann eben aus dem eben angegriffenen Schiff wieder rausziehen kann, um eben weiter manövrierfähig zu sein. Also das heißt, es ist wirklich so darauf angelegt, eigentlich, dass man rammt ein Schiff, man zieht sich wieder zurück und dann rammt man entweder das gleiche Schiff oder man sucht sich ein neues Opfer, was man rammen kann, weil das eben so die hauptsächliche Kriegstaktik ist. Und die Entdeckung dieser Rammsporne in Sizilien ist deswegen ein super Glücksfall für uns, weil es uns besser verstehen hilft, wie diese Schiffe funktioniert haben. Es hilft uns auch besser zu verstehen, wie die römische Flottenrüstung funktioniert hat, weil wir haben einzelne Rammsporne gefunden, wo zum Beispiel der Name des Schiffes als Inschrift darauf festgehalten ist, aber auch Prüfstempel, ne? Also wo römische Offizielle mit Namen genannt werden, die eben Sorge dafür getragen haben, dass dieser Rammsporn richtig hergestellt wird, ne? Also das richtige Verhältnis von Metallen, die richtige Bronzelegierung und so weiter. Auch das zeigt uns, dass man im Ersten Punischen Krieg auf römischer Seite eine bewusste Anstrengung unternommen hat, um eine ordentliche Kriegsflotte herzustellen. Und es zeigt uns auch den Organisationsgrad des römischen Staates an, der, auch wenn sie nicht bei Null angefangen haben, aber trotzdem so die Kriegsflotte hochskalieren musste, relativ kurzfristig und auf ein relativ hohes Maß. Und diese Geschichte von dem punischen Schiff, was man gefunden hat, was man kopiert hat, ist wahrscheinlich mehr, wie gesagt, ein literarisches Echo, als dass es wirklich der Wirklichkeit entsprochen hätte. Es gibt einzelne Forscher, Boris Renkow zum Beispiel, der eine sehr verdienstvolle Karriere hat, was die Erforschung römischer Schifffahrt und römischer Rudertechnik angeht. Der geht davon aus, dass die Römer auch vorher schon eine kleine Kriegsflotte hatten, die eben nur hochskaliert worden ist. Das ist aber nicht unbedingt jetzt landläufige Lehrmeinung. Es zeigt sich aber auch schon, wenn wir nochmal auf die römisch-karthagischen Verträge zurückgehen, die ja im Grunde immer maritime Einflusszonen skizziert haben und wo eben häufig eben auch die Bedingungen, die festgelegt wurden, haben sich daran orientiert, wo dürfen die Römer und die Karthager mit ihren jeweiligen Schiffen hinfahren, wo dürfen sie einlaufen, um Handel zu treiben. Das zeigt auch, oder das impliziert zumindest auch, dass die Römer sich bewusst waren der Bedeutung von maritimen Handel und dass man auch Anstrengungen unternommen hat, um den römischen Handel zu organisieren und sicherzustellen. Das für meine Begriffe impliziert das auch, dass man eine gewisse Flottenpräsenz schon früher hatte. Also vielleicht nicht 500 Schiffe, aber vielleicht ein Dutzend oder zwei, die man durchaus auch einsetzen konnte. Unsere Quellen sprechen da eine sehr eindeutige Sprache in die andere Richtung, aber wir müssen den Quellen nicht unbedingt alles glauben. Ein Punkt, der auch damit noch verbunden ist, wenn wir schon bei Schiffen sind, der von Polybios explizit erwähnt wird und der auch in Sachbüchern häufig erwähnt wird, weil es einfach so ein schönes Ding ist, ist der sogenannte Corvus. Unter dem Corvus versteht man das, was man die römische Enterbrücke nennt. Das heißt, die Hypothese, dass römische Schiffe zusätzlich zu dem Rammsporn und zu Bogenschützen, die immer schon auf Kriegsschiffen waren, eine Brücke, die an einem eigens dafür aufgebauten Mast, nenne ich jetzt mal, mit Flaschenzügen hoch und wieder runtergelassen werden konnte. Und also so wie ein Landungssteg quasi. Und am vorderen Ende dieser Enterbrücke soll angeblich ein metallener Haken oder beziehungsweise ein Dorn angebracht worden sein. Und die Idee ist eben, dass wenn römische Schiffe entweder ein anderes Schiff rammen oder parallel zueinander liegen oder sich halt eben so annähern, dann hat man diese Enterbrücke genommen, man hat sie auf das gegnerische Schiff ausgerichtet und dann hat man eben den Flaschenzug gelöst und die Brücke ist hinuntergefallen und der Dorn, dieser metallene Dorn, hat sich dann eben in die Deckplanken eingegraben. Und die Schiffe waren miteinander verbunden. Ne? Das heißt, die Römer konnten dann ihre Marinesoldaten über diese Enterbrücke rüberschicken, um das Schiff zu entern Und die Idee dahinter, so wie das im Allgemeinen dargestellt wird, ist, dass die Römer aus einer Not eine Tugend gemacht haben, weil sie so maritim unerfahren sind und nicht die notwendige Ausbildung und das Know-how hatten, um eben diese Rammtaktiken durchzuziehen, habe man eben versucht, den Seekampf zu einem Landkampf zu machen, indem man diese Enterbrücke erfunden hat. Das ist ein bisschen schwierig einzuschätzen, inwieweit das der Wirklichkeit entspricht. Die Enterbrücke wird bei Polybios beschrieben, auch relativ detailliert, aber nirgendwo sonst. Sie wird erwähnt vor allem bei einigen Schlachten am Anfang des Punischen Krieges. Der erste große Sieg der Römer war die Schlacht von Mylae 260 vor Christus, also die erste große Flottenschlacht zwischen karthagischen und römischen Schiffen, wo auf jeder Seite weit mehr als 100 Schiffe agiert haben. Die wird angeblich durch diesen Corvus gewonnen, weil es eben eine ganz neue Technik ist und die Karthager sind überrascht davon und man hindert sie daran, sozusagen ihre Manöverfähigkeit ausnutzen zu können. Danach spielt sie keine Rolle mehr. Also danach wird sie werden dezidierte Erwähnungen des Corvus werden unglaublich selten. Es ist, glaube ich, im Grunde, also bis zur Schlacht bei Ekonomos, das heißt, also es sind so drei, vier Seeschlachten, wo der Corvus bei Polybios erwähnt wird. Die Seeschlacht, die wir eben schon erwähnt haben, die alles entscheidet nachher, nämlich die bei den Ägänatischen Inseln, da spielt sie keine Rolle. Da wird sie nicht erwähnt. Das heißt, und auch später in keinem der Seekriege, die die Römer führen, spielt der Corvus je wieder eine Rolle. Auch bei den größten Seeschlachten der späteren Zeit, Actium oder die Schlacht von Naulochos 36 vor Christus, den Corvus gibt es nicht mehr dann. Und dann stellt sich halt die Frage, eine quellenkritische Frage, wenn diese Erfindung so wichtig war für die Römer und wenn sie dank ihr diese Schlachten gewonnen haben, wieso hören sie dann auf damit? Wieso verzichten sie darauf, sie weiter einzusetzen? Wieso spielt sie später überhaupt keine Rolle mehr? Das ist eine Frage, die keine gute Erklärung findet. Ein zweites Problem ist, dass abhängig davon, wie man jetzt versucht, wie man sich diesen Korpus genau vorstellt und wie man ihn rekonstruieren möchte, das ist kein leichtes Teil. Wir haben eine Enterbrücke, wir haben einen riesigen und schweren Metalldorn am Ende der Enterbrücke, der groß und schwer sein muss, weil er sonst nicht funktionieren kann, weil es ja nur durch sein Eigengewicht wird er ja durch die Deckplatten getrieben. Wir haben einen Mast, in dem es aufgehängt ist, wir haben irgendwie Seile und Flaschenzüge, also das ist schon ein relativ großes Gewicht. Es gibt so Überlegungen, also eine Tonne wird es schon gewogen haben, mindestens das alles. Und wenn man die Beschreibung von Polybios glaubt, wurde das alles vorne am Bug des Schiffes montiert. Man konnte es in alle Richtungen drehen, also quasi 360, also 270 Grad, sagen wir mal so, drehbar. Und das ist ein großes Gewicht an einem Punkt ganz vorne an einem römischen Schiff, an einem Kriegsschiff. Kriegsschiffe in der Antike sind sowieso nicht unglaublich seetüchtig. Sie sind relativ niedrig angelegt. Das Freibord ist relativ niedrig über den Wellen, ne? Also das sind nicht hohe Rümpfe, wie man sich zum Beispiel so eine mittelalterliche Kogge vorstellen würde oder so etwas, sondern es sind wirklich sehr, sehr niedrige Schiffe, sehr relativ geringe Höhe über dem Wasser, nicht sehr seetauglich. Relativ instabil und sie sind halt vor allem darauf ausgerichtet, vor allem bei den Triären, aber auch noch bei den Pentheren im 3. Jahrhundert, sie sind auf Schnelligkeit ausgerichtet und eben auf Manövrierfähigkeit. Wenn man so ein relativ instabiles nautisches Gerät nimmt und dann einen Korvus da aufstellt, der eine oder mehrere Tonnen wiegt und das auch noch ganz vorne am Bug, verlagert man den Schwerpunkt so weit, dass Leute, die sich damit auskennen, Schwierigkeiten haben, sich vorzustellen, dass dieses Schiff überhaupt noch irgendwie stabil sein könnte. Also, dass es überhaupt noch mit normalem Seegang, also mit ruhiger See, ja, aber mit etwas erhöhtem Seegang überhaupt noch irgendwie klarkommen könnte. Sagen wir, deutlich zu sagen, es sind alles Vermutungen, die wir haben. Wir haben kein römisches Schiff erhalten, archäologisch. Wir wissen nicht wirklich viel über die Art und Weise, wie diese Holzkonstruktionen waren. Ich bin ja in Trier tätig und Professor Schäfer, wir haben kurz die Bissler, glaube ich, schon mal angesprochen. Professor Schäfer ist spezialisiert auf die Rekonstruktion von römischen Schiffen. Und durch solche Rekonstruktionen in Lebensgröße kann man eben auch untersuchen, wie stabil ist so ein Schiff, ne? Also wie fühlt es sich an, damit zu segeln? Wie fühlt es sich an bei Seegang? Wir waren jetzt im letzten Jahr mit der Bissula, mit diesem rekonstruierten römischen römischen Handelsschiff im Mittelmeer. Das Mittelmeer ist nicht der Atlantik, das sind nicht die unglaublich großen Stürme und der riesige, heftige Seegang, aber dieses Schiff ist schon, es wackelt ganz ordentlich, ne? Es ist relativ instabil. Wir haben diese Erfahrung oder diese Vergleichbarkeit, wir haben diese Daten nicht für militärische Schiffe, für Kriegsschiffe der Römer, deswegen können wir es im Grunde nicht sicher sagen. Es gibt Leute, die sich mit Schiffsbau auskennen, die sagen, so eine Tonne oder 2 Tonnen vorne am Schiff sind so gefährlich, dass das Schiff quasi garantiert untergeht. Und es gibt Leute, die sagen, dass es wahrscheinlich kein Problem gewesen sein könnte. Und es ist eine Frage einfach, wie man es einschätzt. Da wir keine sicheren Belege dafür haben, wie diese Schiffe konstruiert sind, ist es etwas, was wir nicht abschließend klären können. Aber auf jeden Fall, wir wissen, sie werden eingesetzt, angeblich bei Polybios in den ersten Seeschlachten und danach nie wieder. Es gibt Probleme sozusagen in der Interpretation, was der Vorteil gewesen sein könnte, weil in den späteren Schlachten, ich habe Actium erwähnt und Naulochos war wahrscheinlich die größte Seeschlacht in der Geschichte der Menschheit, von der Zahl der beteiligten Schiffe. Und da hat man keine Enterbrücke verwendet. Die Römer haben aber trotzdem, das war im Bürgerkrieg Caesars Ermordung, das heißt, es war ein Kampf Römer gegen Römer. Man hat sich gegenseitig natürlich geentert. Das haben auch schon die Athener gemacht. Aber dafür braucht man keinen Korvus. Wir wissen, dass bei Actium, bei Naulochos im 1. Jahrhundert vor Christus, hat man einfach einen Enterhaken genommen, die man entweder mit Muskelkraft oder eben aus Torsionsgeschützen auf das gegnerische Schiff geworfen hat. Der Enterhaken heißt Harpax. Und dann hat man daran gezogen, also so wie man das aus Piratenfilmen kennt. Man braucht diesen Korvus nicht, wenn man Enterhaken mehrfach sozusagen montiert, in Anführungszeichen, an einem anderen Schiff und sie festmacht am eigenen Schiff. Auch dann ist es relativ einfach, mit Truppen auf eben dieses Schiff überzugehen und zu Land zu kämpfen. Man hat, ich erinnere mich an so ein Diagramm aus alten Sachbüchern, wo die Römer dann sozusagen in dieser Schildkrötenformation über diese Enterbrücke auf das andere Schiff hinübergezogen sind. Das macht weder Sinn, noch hätte es den Römern irgendwie einen Vorteil gebracht. Diese Enterbrücke kann nicht 10 Meter breit gewesen sein, damit die Römer irgendeinen Vorteil im Formationskampf da gehabt hätten, weil sonst wäre es einfach technisch nicht mehr machbar gewesen, sondern es war eine kleine, schmale Brücke, vielleicht 2 Soldaten nebeneinander. Ich tue mich schwer zu erkennen, was die Römer da jetzt groß an infanteristischem Vorteil gehabt hätten im Vergleich zu den anderen traditionellen etablierten Methoden, ein Schiff zu entern. Also es scheint mir insgesamt dann doch eher etwas, was Polybios vielleicht erfunden hat im schlimmsten Fall oder vielleicht etwas Ähnliches oder etwas, was man mal ausprobiert hat, ein bisschen aufgebauscht hat und was am Ende vielleicht doch nicht so kriegsentscheidend war. Es gibt auch die These, die Römer gewinnen zwar einige Seeschlachten im Punischen Krieg, aber sie verlieren sehr häufig gegen das Wetter, weil häufig kommt es vor, dass die Römer eine Schlacht gewinnen und dann zieht ein Sturm auf und alle Schiffe gehen trotzdem unter. Es gibt auch die These, dass eben diese Schiffe, dass diese Ausfälle durch Sturmverluste unter anderem deswegen so groß gewesen sind, weil eben der Korvus die Schiffe instabil gemacht hat und weil sie nicht mehr seegängig waren, wenn eben ein bisschen eine rauere See herrscht, was um Sizilien herum durchaus häufiger vorkommt. Wie gesagt, das sind alles unterschiedliche Hypothesen. Die einen Wissenschaftler sagen das, die anderen sagen das. Was wir wissen ist, die Römer bauen Flotten, mehrfach große Flotten im ersten Punischen Krieg. Was wir wissen ist auch, diese erste Schlacht bei Mylae wird ein großer Erfolg für die Römer. Wir haben den römischen Befehlshaber, den Konsul Gaius Duilius, der eben eine karthagische Flotte angreift, die an der Nordostküste, also so zwischen Sizilien und Italien ungefähr, findet diese Schlacht statt. Und es endet mit einer karthagischen Katastrophe. Die Römer entern mehr als 30 Schiffe, darunter das Flaggschiff des karthagischen Befehlshabers Hannibal Gisco. Der Sieg ist vielleicht nicht unbedingt, also kriegsentscheidend ist er sowieso nicht, aber er ist vor allem psychologisch wichtig, weil die Römer eben jetzt in dem ureigenen Element der Karthager auch einen Sieg davon getragen haben. Und die Karthager bis zu diesem Zeitpunkt sich sicher sein konnten, dass sie das Meer um Sizilien herum beherrschen, auch wenn sie zu Land Probleme haben. Und diese Sicherheit verschwindet eben mit der Schlacht von Mylae. Um Gaius Duilius wurde dann auch ausgezeichnet für seinen Erfolg gegen Karthago. Er war, wenn ich mich richtig erinnere, der erste Konsul, der einen Triumphus Navalis gefeiert hat. Also nicht einen normalen Triumphzug, traditioneller Art, sondern einen Triumphzug in einem, also einen nautischen Triumphzug, einen maritimen Triumphzug, ne? Also einen Sieg zur See gefeiert hat, also eine besondere Untergattung dieses Triumphes. Und er war der erste römische Konsul, der geehrt wurde mit einem Siegesdenkmal auf dem Forum Romanum. Eine Siegesdenkmal besonderer Art, nämlich das, was man eine Columna Rostrata nennt. Ne? Also eine Rostrensäule. Rostra ist wie gesagt der Plural für Schiffssporn auf Latein. Ne? Das heißt, es ist eine Säule, an der die Schiffssporne, die Rammsporne der eroberten karthagischen Schiffe montiert wurden, als Zeichen eben dafür, dass diese Schiffe von den Römern zerstört oder geentert, gekapert wurden. Diese Säule ist, also wir kennen sie aus der literarischen Überlieferung, sie ist aber auch archäologisch belegt. Die Basis mit der Ehreninschrift für Duilius wurde im 16. Jahrhundert auf dem Forum Romanum gefunden. Das heißt, wir wissen auch, wo sie gestanden hat. Und das Interessante an dieser Columna Rostrata ist jetzt, dass das wird nicht mehr so häufig vorkommen. Also wir haben die Rednertribüne auf dem Forum heißt auch die Rostra, weil man an dieser Rostra Schiffssporne montiert hat. Von übrigens schon vor dem ersten Punischen Krieg, als man gegen italische Städte eben eine kleine Seeschlacht gewonnen hat. Aber diese Columna Rostrata, also dass man diese Schiffssporne an einer Säule befestigt, das wird nicht so häufig wiederholt. Unter Augustus wird es nochmal wiederholt und der lässt auch die Säule von Gaius Duilius wieder restaurieren und die Inschrift wiederherstellen. Aber ganz interessant ist, dass dieses Motiv von Sieg zur See in der Moderne dann auf einmal eine Rolle gespielt hat. Wenn man heute zum Beispiel nach Paris geht, auf die Place de la Concorde oder nach St. Petersburg entlang der Neva oder nach Paris oder New York oder sogar nach Wien. Wien ist natürlich landlocked, also hat kein Meer. Also Österreich hat sozusagen keine Küste, aber die Habsburger Monarchie hatte natürlich Küsten, ne? Also vor allem in der Adria. Und das Tegetthoff-Denkmal, also das Denkmal für einen KUK-Admiral, in Wien ist genauso wie eben die Paris, St. Petersburg und New York. Dort findet man solche Columnae Rostrate bis heute wieder, und zwar in Form von Laternen, also Straßenleuchten, die eben mit Schiffsschnäbeln verziert sind. Nicht jetzt eroberte Schiffsschnäbel natürlich, weil es die schon lange nicht mehr gibt, aber die eben ganz eindeutig diese Form der römischen Columnae Rostrate aufnehmen und sie dann eben im 17., 18., 19. Jahrhundert wird das dann eben in europäischen und in Amerika übernommen eben als Zeichen von Sieg zur See oder von Seemacht. Übrigens, eigentümlicherweise die größte europäische Seemacht, die man sich so vorstellt, nämlich das British Empire, dort findet man dieses Motiv nicht. Oder zumindest habe ich es dort noch nie gesehen. Das wäre mal etwas, wo man sich das einmal anschauen könnte, wieso das in St. Petersburg und in Paris und in Österreich gemacht wird, aber nicht in zum Beispiel in London am Trafalgar Square, wo man dann vielleicht erwarten könnte, dass eben solche traditionelle Ikonografie von Seemacht gerade dort ausgestellt würde. Was aber nicht der Fall ist. Und dieser, genau, das war, also das als Klammern nur sozusagen. Dieser eine Seesieg ist eben wichtig für die Psychologie vor allem. Er entscheidet jetzt erstmal nicht so wirklich viel. Und dann sind wir auch an einem Punkt angelangt, wo es keinen so großen Sinn mehr machen würde, jetzt Jahr für Jahr die Ereignisse zu skizzieren. Der Krieg, wie gesagt, dauert von diesem Zeitpunkt an noch 20 Jahre. Es gibt unterschiedliche Phasen. Auf Sizilien sind beständig Militäraktionen, die durchgeführt werden, zur See und zu Lande. Es gibt aber vor allem zwei Phasen, die noch ansonsten wichtig sind, wo Rom versucht, schon in diesem relativ frühen Stadion eine Entscheidung zu forcieren, indem man den Krieg eskalieren lässt. Und das eine ist die römischen Angriffe auf Korsika und Sardinien. Und das andere ist die römische Invasion von Nordafrika. Korsika und Sardinien sind schneller erzählt. Es beginnt 259 mit eben einem Feldzug gegen Korsika. Ein römischer Konsul namens Lucius Cornelius Scipio erobert Aleria, den karthagischen Hauptort auf Korsika. Und man versucht eben diese Insel zu besetzen. Man versucht dann eben auch noch auf Sardinien auszugreifen. Beides karthagisch besetzt oder karthagisch dominierte Gebiete, die man eben Karthago wegnehmen will. Es ist ein bisschen unklar, inwieweit Rom wirklich da eine Herrschaft etabliert oder eine ständige Präsenz etabliert. Wir wissen aus späteren Quellen, die nicht zeitgenössisch sind, die spätantik oder sogar byzantinisch sind, dort wird eher erwähnt, also dort entsteht eher sozusagen das Bild, dass es ein Überfall der Römer war, um die karthagische Präsidenz zu liquidieren. Und dann hat man aber nicht genug Truppen oder nicht die Absicht, die ganzen Inseln zu erobern und zieht wieder ab. Das lässt sich auch vereinbaren mit einer ganz interessanten Quelle dazu. Wir haben nämlich in Rom an der Via Appia, also in einer der großen Straßen, die von Rom in den Süden führen, gibt es das sogenannte Grab der Scipionen, also eine Familiengrabstätte der Scipiones, die eine ganz wichtige Familie in der römischen Geschichte sind, schon im 3. Jahrhundert und später die berühmtesten Scipionen sind sicherlich Scipio Africanus, also der Besieger von Hannibal, und später Scipio Aemilianus, der Karthago im 3. Punischen Krieg zerstören wird. Und wir haben eben von dieser Familie tatsächlich die Grabstätte erhalten und wir haben die einzelnen Gräber mit Inschriften von früheren Scipionen auch noch, unter anderem eben von diesem Lucius Cornelius Scipio, der Korsika erobert hat, oder angegriffen hat. Und diese Inschrift erwähnt relativ wenige Dinge. Sie erwähnt seine Ämterlaufbahn, also er war Konsul und er war später Zensor. Sie erwähnt, dass er Aleria auf Korsika erobert hat. Und sie erwähnt impliziert, dass er auf der Rückfahrt in einen Sturm geraten ist, den er aber Gott sei Dank überlebt hat, weil er nämlich bei seiner Rückkehr in Rom einen Tempel der Göttin Tempesta, also der Sturmgöttin, geweiht hat. Sie erwähnt nichts von einer Eroberung von ganz Korsika oder Sardinien, sondern eben nur diese einzelnen Punkte, was vielleicht eher so ein Indiz dafür ist, dass es eher ein großer Überfall der Römer war, als ein wirklicher Eroberungsversuch. Der zweite wichtige Punkt, sozusagen ein schönes Beispiel dafür, wie die Römer im Krieg immer vorgehen, indem sie die Entscheidung suchen, so direkt und so schnell wie möglich, ist die Invasion von Nordafrika. Das ist die Strategie, die im Zweiten Punischen Krieg tatsächlich zum Erfolg führen wird. Ne? Scipio Africanus wird in Afrika einfallen und die Bedrohung von Karthago zwingt eben Hannibal dazu, Italien zu verlassen. Im Ersten Punischen Krieg versucht Rom etwas Ähnliches. Es gelingt leider nicht. Also man setzt ein römisches Heer nach Nordafrika über. Man plündert die nordafrikanischen Gebiete, auch das Umfeld von Karthago. Man hat eben dort eine störende, schädliche Präsenz und es kommt so weit, dass Karthago sozusagen leicht sondieren lässt nach der Möglichkeit eines Friedens. Nicht zum ersten Mal. Wir haben schon kurz vorher oder parallel dazu haben wir eine riesige Seeschlacht 256 vor Christus bei Kap Eknomos. Vielleicht die größte Seeschlacht der Antike, was die Zahl der beteiligten Menschen angeht. Wenn wir den Quellen glauben können, waren die Flotten auf beiden Seiten über 300 Schiff stark. 330 römische gegen 350 karthagische Schiffe ungefähr. Was, wenn man für jedes Schiff eine Besatzung von mehreren, wir wissen es eben nicht genau, aber ich würde, also 300 bis 400 Leute pro Schiff sind eine solide Vermutung, was die Besatzungsstärke, die Mannschaftsstärke angeht. Wenn man das mal multipliziert, also wir haben knapp 700 Schiffe oder auf jeden Fall deutlich über 600 Schiffe mal 400 Mann an Bord. Die Mannschaftsstärke bei dieser Schlacht ist schon wirklich erheblich. Die Schlacht endet mit einem Sieg der Römer. Ein bisschen so, also eigentlich waren die Karthager besser aufgestellt und haben eine bessere Taktik verfolgt. Die wurde aber dadurch, die Karthager haben ironischerweise die nautischen Fähigkeiten der Römer überschätzt und weil die Römer schlechter manövriert haben, als die Karthager erwartet haben, ist ihre Taktik nicht aufgegangen und sie haben trotzdem verloren. Das ist ein bisschen unglücklich gewesen. Polybios beschreibt sehr komplexe und anspruchsvolle Manöver, auch auf Seiten der Römer, die aber dort nicht hundertprozentig geklappt haben. Gleichzeitig beschreibt er eben auch eben fehlende Expertise, die dazu führt, dass die Römer sich nicht so verhalten, wie die karthagischen Admiräle vermuten, aus ihrer eigenen Erfahrung heraus. Und das führt eben dazu, dass es ein römischer Sieg wird. Nach Eknomos 256 haben die Karthager auch schon Sondierungen unternommen, um vielleicht zu einem Vertragsfrieden zu gelangen, was aber dann eben gescheitert ist. Jetzt bei der Invasion Nordafrikas durch Rom findet etwas Ähnliches statt. Karthago sondiert nach Frieden. Rom macht ein Friedensangebot. Auch hier haben wir ein kleines Problem bei der Quellenlage, weil die Konditionen, zu denen Rom angeblich Frieden anbietet, sind sehr, sehr harsch. Also Rom sagt, wir machen Frieden, wenn im Gegenzug Karthago nicht nur auf Sizilien ganz verzichtet, sondern auch auf Sardinien. Wenn Karthago wie Syrakus amicus et socius populi Romani wird, was eine Unterstellung quasi ist unter römische Dominanz. Und wenn Karthago seine gesamte Flotte aufgibt, mit ein einziges Schiff, glaube ich, dürfen sie behalten. Und wenn Karthago bereit ist zu akzeptieren, dass sie Krieg in Zukunft nur noch mit Genehmigung der Römer führen würden. Das sind angeblich die Friedensbedingungen, die man stellt. Und es ist nicht ganz klar, ob das wirklich so stimmen kann. Gerade der Verzicht auf die Flotte und die Tatsache, dass Karthago nur noch Krieg führen darf mit römischer Genehmigung, das ist ein bisschen verdächtig nahe an dem dran, was die Römer tatsächlich als Kondition nach dem Zweiten Punischen Krieg durchsetzen konnten. Aber die Situationen sind vollkommen andere. Dieses Friedensangebot in den 250er Jahren, ja, die Römer haben eine Reihe von Erfolgen errungen, ja, die Römer haben eine Reihe von Städten und Basen auf Sizilien erobert, aber es ist keinesfalls so, dass Karthago hier am Rande des Untergangs gestanden hätte. Man konnte diese Bedingungen durchsetzen 202, 201 beim Zweiten Punischen Krieg, weil Karthago am Ende war. Hannibal war besiegt, es gab keine Armee mehr, die Römer standen 10 Kilometer vor Karthago. Das war eine deutlich andere Situation. Und es ist möglich, dass eben hier Polybios und andere Quellen so ein bisschen diese beiden Situationen durcheinander bringen und dass also ich habe meine Zweifel, ob das wirklich das Angebot der Römer, ob das wirklich die Konditionen der Römer waren. Auf jeden Fall, egal was die Konditionen waren, Karthago lehnt ab. Man stellt eine neue Armee auf, man heuert wieder Söldner an und man gewinnt dann eben eine Landschlacht bei Tunis in Afrika 255, die ein großer karthagischer Sieg ist. Der römische Konsul, der das Heer befehligt, wird gefangen genommen. Also das ist dann, haben wir wieder so einen kompletten Umschlag und die Karthager haben wieder Oberwasser. Im gleichen Jahr 255 findet nochmal eine große Seeschlacht statt, die sogenannte Schlacht bei Cap Bon, also auch in der Nähe der afrikanischen Küste. Auch hier wieder auf beiden Seiten mehrere hundert Schiffe, die gegeneinander kämpfen. Es ist ein sehr großer Erfolg für die Römer. Sie kapern mehr als die Hälfte der gesamten punischen Flotte, über 100 Schiffe, versenken auch noch ein knappes Dutzend. Großer Erfolg. Aber dann passiert eben zum ersten Mal das, was noch mehrfach passieren wird. Auf dem Rückweg nach Rom wird fast die gesamte römische Flotte zerstört durch einen Sturm. Wieso genau? Also, wie gesagt, es kann etwas damit zu tun haben, dass der Corvus die Schiffe instabil macht. Es kann auch etwas damit zu tun haben, dass die römischen Admiräle einfach keine Erfahrung haben, wie man mit Stürmen umgeht, im Gegensatz zu den Karthagern. Auf jeden Fall, die Flotte wird ruiniert. Wenn man nochmal die Zahlen so überschlägt, von der geschätzten Schiffsgröße und der geschätzten Mannschaftsstärke dieser Schiffe, potenziell sind dort bis zu 100.000 römische Soldaten, Ruderer, Matrosen umgekommen. Also enormer personeller Verlust. Und natürlich auch etwas, was für das Kriegsgeschehen irgendwie Folgen hat, weil man muss dann ein neues Flottenbauprogramm aufstellen. Das macht man im folgenden Jahr, 254. Man rekrutiert wieder mehr Ruderer, aber es wird immer schwieriger, Ruderer zu finden. Man benutzt diese Flotte, um die Nordküste von Sizilien heimzusuchen, vor allem und dann eben um Lilybaeon zu belagern. Palermo wird belagert und erobert, was ja, also nicht erobert, aber wird belagert und man erlaubt der Bevölkerung sozusagen, sich freizukaufen nach der Niederlage. Das heißt, das spült eine Menge Geld in die Kassen von Rom. Aber auch hier wieder nach diesem Erfolg wird die römische Flotte von einem Sturm erwischt und man verliert wieder 150 Schiffe und wieder Zehntausende von Soldaten und Matrosen. Diesmal stirbt auch der römische Konsul. In den Jahren nach 254 verstärkt Karthago noch einmal seine Präsenz auf Sizilien. Das heißt, nochmal ein paar 10.000 Söldner angeheuert. Insgesamt, glaube ich, 140 Kriegselefanten, die rübergeschickt werden. Die römische Belagerung von Lilybaeon beginnt 250 vor Christus, dauert aber ewig. Und der Punkt sozusagen, wo das Ganze, es geht so hin und her, diese ganzen 24 Jahre des Krieges über, und manchmal haben die Römer das Oberwasser und manchmal die Karthager. Und es ist einfach insgesamt ein sehr zermürbender und verheerender Krieg. 249 kommt es nochmal zu einer Seeschlacht bei Drepana, wo übrigens kein Corvus mehr irgendwo erwähnt wird. Und diese Seeschlacht endet in einer großen Niederlage der Römer. Sie verlieren eine große Anzahl von Schiffen. angeblich von 120 Schiffen kommen, ungefähr 120 Schiffen sollen nur 30 zurückkehren. Kurz danach wird eine andere Flotte der Römer noch einmal vom Sturm vernichtet. Also so geht es immer, immer weiter. Und das ist auch die Geschichte, eine Episode, die bekannt geworden ist, weil sie auch einfach schön ist und eine gute Anekdote darstellt. Diese Flotte, die vom Sturm erwischt wird in 249, steht unter dem Befehl des Konsuls Publius Claudius Pulcher. Und hier ist diese berühmte Geschichte sozusagen, der Konsul will, wie es üblich ist, vor einer Schlacht ein Omen einholen, um eben den Willen der Götter zu erkunden. Und in diesem Fall ist es kein Blutopfer, wo man dann zum Beispiel eine Opferschau macht, also die sich die Leber anguckt oder eine Vogelschau, sondern es geht hier um die heiligen Hühner. Die finden sich in der römischen Armee immer dabei. Es sind einer speziellen Gottheit geweihte Hühner, die mitgeführt werden. Und das Orakel besteht darin, dass man den Hühnern Getreidekörner hinwirft und wenn sie fressen, ist es ein positives Zeichen und wenn sie nicht fressen, ist es ein negatives Zeichen. So versucht man eben so den Willen der Götter zu erkunden. Und Claudius Pulcher lässt eben jetzt dieses Orakel einholen, man wirft den Hühnern Getreide hin und sie essen nicht. Schlechtes Zeichen. Aber Claudius Pulcher, und man muss dazu sagen, die Claudier stehen im Ruf in Rom besonders adelsstolz und hoch. Hochfahrend und arrogant zu sein. Claudius Pulcher lässt dann die Hühner über Bord werfen mit dem Spruch, wenn sie nicht fressen wollen, dann sollen sie trinken. Und das ist natürlich ein eklatanter Verstoß gegen göttlichen Willen und es endet dann in einer Katastrophe. Er überlebt, das Ganze wird dann aber in Rom vor Gericht gestellt, wird in einem Hochverratsverfahren angeklagt und wird auch verurteilt. Allerdings, und hier zeigt sich ganz schön auch die unterschiedliche nochmal, dieser Unterschied zwischen Karthago und Rom. In Karthago haben wir häufig die Überlieferung, wenn ein Feldherr, ein Stratege, was ja ein eigenes Amt ist in Karthago, wenn der seine Aufgabe nicht gut macht und scheitert, wird er in Karthago hingerichtet durch Kreuzigung. Das war so die Standardstrafe für schlechte Generäle. Claudius Pulcher muss nur eine Geldstrafe bezahlen. Und sonst passiert ihm nichts, obwohl er in einem Hochverratsverfahren angeklagt worden ist. Auch hier wieder, ob das sich so zugetragen hat oder nicht, ist im Grunde, wissen wir einfach nicht, ne? Es ist eine schöne Geschichte. Wenn sie nicht wahr ist, ist sie gut erzählt. Und sie passt sozusagen in dieses Narrativ der Römer, wo Niederlagen häufig eben auf die Arroganz einzelner Personen zurückgeführt werden. Nach diesen ganzen, man sieht aber auch sozusagen, welche Folgen das hat für Rom. Nach der Schlacht von Drepana entscheidet man sich im Grunde dazu, den Seekrieg einzustellen. Also man macht keine neue Flottenbaupolitik. Man lässt das jetzt erstmal ruhen. Der Krieg zieht sich immerhin schon jetzt 15 Jahre hin und man ist noch nicht wirklich großartig vorangekommen. Man versucht es kurzzeitig, versucht man die Situation zu kitten, indem man Diktatoren ernennt, zwei Stück. Einer wird aber zum Abdanken überredet und der andere, der letzte, hatte keine Erfolge. Was auch schon bezeichnend ist, weil es zeigt, dass sozusagen es ist so ein Indiz dafür, dass es auch in der römischen Oberschicht ein bisschen gärt. Also es gibt Probleme, es gibt Konkurrenzkämpfe, es gibt unterschiedliche Fraktionen, die vielleicht unterschiedliche Ziele oder Prioritäten haben, weil es dann eben immer heißt, der Diktator, der ja sonst wird ja ein Diktator traditionell ernannt in Zeiten der Krise, um ein spezifisches Problem zu lösen, also einen Krieg zum Beispiel zu Ende zu führen. Und der Diktator ist ein Alleinherrscher auf Zeit. All die Probleme, die eben aus der Tatsache resultieren, dass die Römer zwei Konsuln haben, die gleichberechtigt sind und sich gelegentlich auch miteinander streiten, sollen eben durch den Diktator behoben werden. Er ist ein einziger Beamteter, ist Diktator für 6 Monate maximal oder für so lange eben, wie der Krieg dauert, wenn es weniger als 6 Monate sind. Und niemand kann ihm reinreden. Er hat diktatorische Vollmachten im Wortsinne. Und das hat in der Vergangenheit bei den Römern geholfen. Diesmal scheitert es, weil man sich eben auch schon auf die Personalie nicht einigen kann. Und weil der Diktator selbst eben auch in dieser neuen Art von Krieg, wie gesagt, schon im 15. Krieg ja jetzt, nicht das richtige Mittel ist, um die Probleme zu beheben. Man merkt, dass Rom finanziell und personell ausgelaugt ist, weil man eben auf eine neuerliche Flottenrüstung verzichtet. Der Landkrieg auf Sizilien wird fortgesetzt, es ist Belagerung, Gegenbelagerung. Es kommt daneben aber nicht mehr zu großen Flottenoperationen, sondern zu nur so kleinen semi-privaten Aktionen. Das heißt, Privatpersonen, heißt Adlige, Aristokraten, Senatoren, Das sind so halböffentliche Kooperationen, könnte man das nennen. Also Privatpersonen kriegen Schiffe vom Staat bereitgestellt. Die Privatpersonen, die Reichen, müssen aber die Besatzung stellen und müssen sich selbst versorgen und müssen eben alles andere übernehmen. Und damit werden sie quasi mit so einer Art Kaperbrief gegen Karthago geschickt. Das heißt, es sind keine großen Operationen und Seeschlachten mehr, sondern es sind kleine Überfälle und amphibische Operationen und solchen Dinge. Und der Deal ist, der Staat hat daraus eine verminderte nautische Kapazität, aber immerhin hat er noch eine nautische Kapazität. Und die Senatoren, die das mitmachen dürfen, die Beute aus ihren Feldzügen, aus ihren Kriegszügen beibehalten. Und das ist für eine ganze Reihe von Jahren, also mindestens 5 Jahre lang ist das das Einzige, was Rom wirklich zur See macht. Nach 247 kommt es bis 242 nicht mehr zu großen Flottenoperationen. Und dann sind wir auch schon in der letzten Phase des Krieges. 247 wird ein Mann auf karthagischer Seite zum Befehlshaber bestellt, der uns nochmal beschäftigen wird. Hamilkar Barkas, der Vater von Hannibal. Er übernimmt den Befehl auf Sizilien. Er kann erste Erfolge erringen. Und die Römer entscheiden sich sozusagen eine letzte Anstrengung zu machen, um diesen Krieg zu einem Ende zu bringen. Und zwar aber erst im Jahr 242 vor Christus, also gut 7 Jahre nach der letzten großen Seeschlacht. Geld für diese Flottenrüstung war keins mehr vorhanden auf staatlicher Seite. Das heißt, wir haben die Oberschicht, die Senatoren und die Ritter, die sich verpflichten in unterschiedlichen Konstellationen und sie schließen sich sozusagen zusammen zu kleineren Gruppen und eben diese Schiffe selbst zu finanzieren. Also no die normalen Kriegsschiffe, die 5 Ruderer, die man immer hatte, werden privat finanziert. Und die Abmachung mit dem Staat ist, wenn Rom den Krieg gewinnt, werden den Finanziers der Flotte ihre Kosten zurückerstattet, aber auch nur, wenn man den Krieg gewinnt. Die Besatzung der Schiffe waren Freiwillige und die bezahlt wurden und häufig wahrscheinlich genau die Besatzung auch der kleineren Flotten und Schwadrone, die die Jahre davor eben diese Kaperfahrten gegen Karthago unternommen haben. Das heißt, Leute mit einer gewissen nautischen und maritimen Erfahrung, die eben jetzt in diese Flotten integriert wurden. Das war eben so die letzte große Anstrengung auf römischer Seite. Gleichzeitig wissen wir aber auch, nicht im Detail, weil wir keine Quellen dafür haben, aber wir wissen auch, dass auch auf karthagischer Seite eine gewisse Erschöpfung sich eingestellt hat. Vor allem hat man auch auf karthagischer Seite massive Finanzprobleme. Man muss diese Söldner, die man anheuert, um den Krieg zu gewinnen, bezahlen. Das wird immer schwieriger. Auch das wird später noch eine Rolle spielen. Und es kommt dann schließlich zu der Entscheidungsschlacht 241, nämlich der Schlacht bei den Ägadischen Inseln. Was im Grunde nicht so wirklich eine große Seeschlacht war, eine große Flottenoperation, sondern eher ein römischer Hinterhalt. Die Ägadischen Inseln sind eben, wie gesagt, ganz an der Westspitze von Sizilien in der Nähe, also vor Marsala. Und es gelingt den Römern hier einen karthagischen Truppenkonvoi zu überfallen, der eben Soldaten und Verstärkung für Hamilkar Barkas nach Karthago bringen sollte. Und die Römer, man hat auf karthagischer Seite eine Flotte gebaut, relativ umfangreich, also wieder über 200 Schiffe. Man hat so viele Leute und Proviant und Soldaten wie möglich auf diese Schiffe eingeladen und eben nach Sizilien geschickt, um dort eben die Situation zu wenden. Man hat auch, zumindest sagen das die römischen Quellen, auf karthagischer Seite nach diesen vielen Jahren und diesen großen Rückschlägen zur See auch nicht mehr die erfahrenen und ausgebildeten Veteranenmannschaften und Segler und Seefahrer, die man vorher hatte, sondern die Verhältnisse haben sich ein bisschen gedreht, ne? Also durch diese niedrigschwellige Tätigkeit der Römer hat man Erfahrung aufgebaut und auf karthagischer Seite ist die Erfahrung immer langsam mehr verloren gegangen, sodass man in der Zwischenzeit jetzt in diesem letzten Kriegsjahr könnte man fast sagen, dass die Römer die bessere Seemacht sind als die Karthager. Und dieser Truppenkonvoi der Karthager wurde eben dann bei den Ägadischen Inseln von den Römern überfallen aus dem Hinterhalt heraus und wurde aufgerieben. Also das heißt, wir haben die Römer kapern insgesamt 70 Schiffe, sie versenken ein paar Dutzend Schiffe, die karthagische Flotte ist wieder zerstört, die Soldaten, die an Bord waren, die Söldner, die an Bord waren, um eben auf Sizilien noch die Kriegsgeschicke zu beeinflussen, sind untergegangen. Die paar Leute, die sich nach Sizilien retten konnten, waren nicht mehr genug, um die Situation zu drehen. Und damit war so eine Art Vorentscheidung gefallen. Beziehungsweise der größere Teil der Flotte sowieso ist gar nicht bis nach Sizilien gekommen. Die überlebenden Schiffe in ihrer Mehrzahl haben sich dann eben wieder zurück nach Nordafrika begeben. Karthago hatte keine Mittel mehr, eine neue Flotte zu bauen. Man hatte keine Mittel und keine Wege mehr, um die Landtruppen auf Sizilien zu verstärken. Und in der Situation entscheidet sich Karthago dann eben, um Frieden zu bitten. Die Römer, die nach 24 Jahren Krieg genauso erschöpft sind, sie sind zwar überlegen im Moment, aber die Situation in Rom ist ja, wie wir gesehen haben, genauso dramatisch, entscheiden sich, diesen Frieden anzunehmen. Und auf karthagischer Seite ernennt man ausgerechnet Hamilkar Barkas, den die Römer den Blitz nennen. Also Barkas ist der Name, der ihm in den griechischen Quellen gegeben wird. Und das ist wahrscheinlich eine Verballhornung von Punisch für Barak, also Blitz. Dieser Befehlshaber, eben der Karthager, wird jetzt damit beauftragt, im Namen Karthagos einen Friedensvertrag auszuhandeln mit dem Befehlshaber, mit dem Konsuln dieses Jahres auf römischer Seite, einem Mann namens Gaius Lutatius Catulus. Und die beiden setzen sich dann zwar zusammen und handeln einen Frieden aus, den sogenannten Lutatius-Frieden oder Lutatius-Vertrag, so wird er auch in der Forschung bezeichnet. Es ist von beiden Seiten so eine Art Feldherrenvertrag. Also diese beiden Männer verständigen sich auf etwas. Der Frieden wird allerdings, steht immer unter dem Vorbehalt, dass er an beiden Orten noch einmal ratifiziert werden muss. Die Bedingungen sind, gerade wenn wir sie vergleichen mit diesem Friedensangebot der Römer in den 250er Jahren, die Bedingungen sind relativ milde. Also wir erinnern uns, in den 250er Jahren angeblich Sizilien und Sardinien sollen herausgegeben werden, die Flotte muss aufgegeben werden, der karthagische Staat muss ein Verbündeter werden von Rom und er darf Kriege nur noch mit Genehmigung der Römer führen. Was im Lutatius-Vertrag als Konditionen herausgearbeitet wird, ist der Verlust Siziliens, also die Römer kriegen Sizilien von den Karthagern. Syrakus bleibt unabhängig, weil es ein Verbündeter Roms ist. Alle Kriegsgefangenen müssen freigelassen werden ohne Lösegeldzahlung. Und der karthagische Staat verpflichtet sich, eine Kriegsentschädigung zu zahlen in der Höhe von 2200 Talenten Silber innerhalb von 20 Jahren. Ein Talent ist eine Gewichtseinheit. Es gibt unterschiedliche Talente, also ein athenisches Talent und ein böisches Talent. Also man kann das olympische Talent, glaube ich, sind 24 Kilogramm Silber, also 2200. Davon sind schon eine relativ ordentliche Summe. Mit diesen Bedingungen in der Hand gehen dann sowohl Lutatius wie auch Hamilkar zu ihren jeweiligen Heimatstaaten. Auf karthagischer Seite gibt es keine Probleme, allerdings kommt es in Rom zum Problem, dass die Volksversammlung, die über Krieg und Frieden entscheiden muss, den Vertrag ablehnt. Wieso genau? Das ist halt auch eine Frage, die in der Forschung viel diskutiert wird und ob das wirklich jetzt so der Impetus für diese Ablehnung von der Volksversammlung, vom Volk in Anführungszeichen ausging oder ob sie von römischen Politikern dazu gebracht wurden. Das ist halt schwierig einzuschätzen. Wir wissen halt, was danach passiert ist. Der Senat hat eine Kommission, die aus 10 Mann bestand, unter der Leitung des Bruders von Lutatius Catulus nach Karthago geschickt, um einen neuen Friedensvertrag auszuhandeln. Und dieser Friedensvertrag sieht dann schon ein bisschen drastischer aus. Es geht immer noch, Sizilien muss aufgegeben werden, das ist klar. Es wird ebenfalls vereinbart, dass die Inseln zwischen Sizilien und Italien aufgegeben werden sollen von Karthago. Das meint also die kleinere Inseln, die eben zwischen Italien und Sizilien gelegen sind. Die Freilassung der Kriegsgefangenen bleibt gleich wie beim Lutatius-Vertrag. Es wird Karthago verboten, irgendwie Einfluss auszuüben auf Italien oder sich irgendwie in Italien zu betätigen, was den Römern schaden könnte oder was ihnen unangenehm sein könnte. Und die Höhe der Kriegsentschädigung wird erhöht von 2200 Talenten auf insgesamt 3200 Talente. Das heißt schon ein ordentlicher Betrag noch oben drauf. Und die 1000 sind sofort zu bezahlen und die übrigen 2200 innerhalb von 10 Jahren zu bezahlen. Anstelle von 20 Jahren, wie das ursprünglich vorgesehen war. Das heißt, wir haben eine Verschärfung der Friedensbedingungen, allerdings noch nicht, also immer noch im Vergleich zu dem, was Polybios über die Verhandlungen in den 250er Jahren erzählt, immer noch relativ glimpflich für Karthago. Der wichtigste Punkt scheint zu sein, dass eben die Kriegsentschädigungen erhöht wurden. Und das lässt vielleicht darauf schließen, dass Rom eben durchaus einen Bedarf an Geld hat, um seine eigenen Verluste wieder auszugleichen, auch um die Schulden, die der römische Staat gegenüber der Oberschicht hat, die ja die letzte Flotte finanziert hat, maßgeblich, um die wieder zu begleichen. Vielleicht kann man auch davon ausgehen, dass diese Leute in der Zehnerkommission, die den Frieden ausgehandelt haben, dass man eben auch Interesse daran hatte, mit einem Gewinn aus diesem Krieg herauszugehen. Also nicht nur Sizilien, was man hatte, sondern eben auch ein konkreter Geldgewinn, um eben die Investissements der Oberschicht profitabel werden zu lassen. Ja? Also das ist genauer als das können wir es schlecht interpretieren. Der Frieden, wie gesagt, wird dann auf beiden Seiten ratifiziert und 241, 40 ist dann dieser ganze Krieg endgültig vorbei. Beziehungsweise endgültig vorbei für Rom. Auf karthagischer Seite gibt es noch eine Nachgeschichte. Karthago ist ja im Gegensatz zu Rom eine Macht, die sehr viel Rückgriff auf Söldner macht, also die nicht unbedingt seine Kriege. Es gibt immer wieder Bürgerheere, es gibt immer wieder Karthager, selbst punische Bürger, die eben im Heer dienen, natürlich. Aber für diesen Krieg auf Karthago hat man auch sehr viele, also Zehntausende von Söldnern in der gesamten antiken Welt angeheuert, die eben für Karthago gekämpft haben. Mit der Niederlage und mit der Aufgabe und der Räumung Siziliens werden diese Söldner nach Nordafrika transportiert. Und jetzt kommt halt die unglückliche Situation, wo viele Sachen zusammenkommen. Karthago hat den Krieg verloren. Es sind mehrere, wahrscheinlich 10, 20.000, also man weiß es, man hat keine Zahl, aber man würde ja davon ausgehen, mehrere Tausend oder mehrere 10.000 Söldner befinden sich gerade auf nordafrikanischem Gebiet. Sie verlangen immer noch ihren Sold, der ihnen zusteht. Der karthagische Staat ist nicht nur sowieso knapp bei Kasse wegen 24 Jahren Krieg, sondern auch, weil man jetzt 1.000 Talente innerhalb, also sofort an Rom bezahlen muss und ja noch zusätzlich diese 2.200 Talente in den nächsten 10 Jahren. Das heißt, Geldprobleme spitzen sich zu und das wird alles sehr, sehr akut. Und es kommt eben zwischen den Söldnern und Karthago zu einem Streit um die ausstehenden Sollzahlungen. Und es kommt zu dem, was man den Söldnerkrieg nennt. Also ein Aufstand der karthagischen Söldner, die eben versuchen jetzt, sich mit Gewalt ihren Sold zu holen. Dieser Söldnerkrieg dauert von 241 bis 238 vor Christus und er wird brandgefährlich für Karthago. Denn es beginnt als ein Aufstand der Söldner, aber es entwickelt sich zu einem Aufstand auch von verschiedenen unterworfenen Gemeinschaften und Gruppen in Nordafrika, die eben nicht punisch sind, sondern libysche Städte, Stadtstaaten und Gebiete, die von Karthago unterworfen worden waren, im Zuge eben der karthagischen Reichsbildung in Nordafrika. Und diese nicht punischen libyschen Städte schließen sich dem Aufstand der Söldner an und das wird dann zu etwas ganz anderem, was wirklich eben brandgefährlich ist für Karthago und das karthagische Reich auch in seinem Überleben gefährdet in dieser akuten Situation. Den Verlust von Sizilien kann man ertragen. Sizilien war, es hat sowieso nie ganz zu Karthago gehört, weil man immer mit Syrakus diesen Kampf hatte. Es war wichtig, es war reich und wohlhabend und hat Geld in die Kassen gebracht. Ja, aber es war nicht überlebenswichtig. Dieser Aufstand in Nordafrika, in Libyen, also in dem antiken Libyen, nicht in dem modernen, in dem Gebiet sozusagen um Karthago selbst herum, der ist bedrohlich, weil er eben das Fundament des karthagischen Staates riskiert, indem eben diese unterworfenen Gemeinschaften sich gegen Karthago auflehnen. Und deswegen wird dieser Krieg auch sehr verhältnismäßig kurz, aber es sind also 3 Jahre, aber es sind 3 Jahre Krieg auf dem Heimatgebiet nach 24 Jahren extrem intensiver Kriegsführung gegen die Römer. Das heißt, ein schon geschwächter karthagischer Staat, ein schon ausgelaugter, finanziell ausgelaugter karthagischer Staat muss sich zur Wehr setzen gegen die eigenen Soldaten, die Söldner, die für Karthago gekämpft haben und gegen Aufständische auf dem eigenen Gebiet. Und dieser Krieg wird dann eben auch sehr intensiv geführt von karthagischer Seite. Also es geht dann irgendwann nicht mehr darum, eine Einigung mit diesen Söldnern zu finden, sondern es ist ein Vernichtungskrieg gegen diese Aufständischen. Die Frage jetzt ist natürlich, wie überlebt Karthago das? Also der Krieg ist, der führt zu sehr viel Bitterkeit und zu sehr viel Problem. Er ist eigentlich etwas, was schlimmer für den karthagischen Staat ist als der gesamte erste punische Krieg, weil er eben viel näher an einem selbst dran ist, an der Heimat dran ist und weil er eben potenziell sehr bedrohlich ist. Wie überlebt Karthago das? Karthago überlebt es vor allem, weil Rom entscheidet, neutral zu bleiben. Es gibt eine brenzlige Situation am Anfang. Die Karthager bringen eine Reihe von italischen Schiffen auf, also Privatschiffen wahrscheinlich, die Lieferung oder Proviant, Versorgungsmaterialien für die Rebellen also für die Aufständischen in Nordafrika liefern. Das heißt, man kapert diese Schiffe, man nimmt die italische Besatzung gefangen, weil man eben sich diese Einmischung nicht gefallen lassen will. Rom schickt eine Gesandtschaft nach Karthago. Und droht natürlich, also will die Freilassung der italischen Bürger, droht wieder mit Krieg und so weiter. Karthago lässt dann auch diese Italiker frei. Aber im Gegenzug, und das zeigt sozusagen, dass es beiden Seiten hier in diesem Moment auf eine gewisse Einigung ankommt und dass man durchaus bereit ist, miteinander zu reden. Es geht nicht darum, dass die eine Seite, es ist nicht so wie im dritten Punischen Krieg, dass die Römer im Grunde Karthago schon zerstören wollen, weil ganz im Gegenteil, sie wollen es explizit nicht. Rom erklärt sich nämlich dazu bereit, neutral in diesem Konflikt der Karthager gegen die Aufständischen zu sein. Die Aufständischen hatten darauf spekuliert, dass Rom vielleicht eingreift gegen den alten Gegner. Das tut Rom nicht. Und mehr noch, Rom lässt restliche Kriegsgefangene, die noch nicht freigelassen worden waren, karthagische, lässt Rom frei und überführt sie nach Karthago und gestattet sogar Karthago, in Italien Söldner anzuheuern. Was eindeutig gegen den Friedensvertrag, also was gegen eine Klausel des Friedensvertrages verstößt, der ja vorgesehen hat, dass die Karthager sich in Italien überhaupt nicht betätigen dürfen. Jetzt erlaubt Rom formal, dass Karthago Söldner in Italien anheuert. Es lässt Kriegsgefangene frei. Also es tut schon, es geht eher in Richtung der Unterstützung Karthagos dezidiert mehr eine Unterstützung als eine Feindschaft. Aber neutral sind sie auch nicht. Es ist eine wohlwollende, positive Neutralität. Dadurch gelingt es Karthago, die Situation unter Kontrolle zu kriegen. Man kann neue Söldner anheuern, man konsolidiert wieder die eigene Herrschaft in Nordafrika, die Aufständischen werden niedergeschlagen, unter Hamilkar Barkas übrigens wieder, der natürlich jetzt auch, das ist auch deswegen, da hätten wir halt wirklich, das ist so eine Situation, da hätten wir gerne karthagische Quellen, weil es muss eine ganz brenzlige Situation gewesen sein, nicht nur politisch und militärisch, sondern auch emotional, weil das waren schließlich Hamilkar Barkas muss jetzt gegen seine eigenen Soldaten, mit denen er auf Sizilien gekämpft hatte, vorgehen, weil die eben Aufständische geworden sind. Und es muss aber auch eine ganz große Demütigung gewesen sein. Also nicht nur hat man den Krieg gegen Rom verloren, sondern dann nach diesem Krieg gegen Rom spielt sich dieser Söldnerkrieg ab, der eben noch demütigender ist, weil es zeigt, wie weit Karthagos Machtstellung geschwächt worden war. Und vielleicht, und das ist jetzt aber nur Hypothese, oder eigentlich ist es sogar Küchenpsychologie und man sollte es nicht machen, aber vielleicht ist das auch ein Teil des Räsonnements dahinter, dass Karthago dann in den kommenden Jahrzehnten oder eigentlich so sogar in den kommenden Jahren direkt danach beginnt, wieder bewusst eine Großmachtpolitik zu betreiben und sein Reich weiter zu konsolidieren und wiederherzustellen, indem man eben jetzt versucht, den Ausfall von Sizilien durch die Errichtung einer neuen Herrschaft in Südspanien vor allem, erstmal Südspanien und dann Ostspanien, also die Küste hoch, dort eben eine Herrschaft zu errichten. Das passiert unter Leitung von, noch einmal von Hamilkar Barkas, der da sehr aktiv ist. Und nach seinem Tod wird es von Mitgliedern seiner Familie weitergeführt. Also nicht, Hamilkar Barkas hatte drei Söhne. Hannibal, den späteren großen Gegner Roms, Hasdrubal und Mago, seine Söhne und seine gesamte Familie, man nennt diese Familie, man nennt sie die Barkiden, also nach Barkas. Es ist ein bisschen schwierig, wie man die einzuordnen hat. Also es ist keine Dynastie in dem Sinne, weil Karthago natürlich kein Königreich war, sondern immer noch eine, genauso wie Rom, eine Adelsrepublik mit gewählten und wechselnden Jahresbeamten. Gleichzeitig hat man aber das Phänomen, dass diese Familie der Barkiden in Spanien im Auftrag des karthagischen Staates sich ein neues Reich erobern und man nicht immer ganz klar weiß, wo sozusagen die Rolle der Barkiden also wo die Rolle des karthagischen Staates aufhört und so eine Art von privater Reichsgründung der Barkiden anfängt. Also die haben schon relativ carte blanche in Spanien und man hat so ein bisschen in den Quellen den Eindruck, dass die einfach machen, was sie für richtig halten und gelegentlich halt in Karthago nachfragen, ob das so okay ist. Und solange Geld und Silber und Macht aus Spanien fließt, ist es für Karthago okay. Man muss aber auch anmerken, dass der Grund, wieso wir das wissen, sind halt römische oder prorömische oder römisch orientierte Quellen, die alle aus der Phase, oder die jetzt, also bei Polybius kommt auch noch vor, aber die auch aus der Phase, die aus der Phase nach dem Zweiten Punischen Krieg berichten, als Hannibal der große Angstgegner Roms geworden ist. Das heißt, man hat immer die Gefahr, dass man da ein bisschen so aus der späteren Zeit nach hinten das konstruiert, ne? Also dass die Bakchiden von Anfang an wollten, dass Karthago wieder mächtig wird, um gegen Rom vorgehen zu können, dass die Bakchiden von Anfang an ihr eigenes Ding gemacht haben, dass sie im Grunde den Staat der Karthago dominiert haben und dass sie die Bösen sind und nicht der karthagische Staat. Das passt alles so ein bisschen, so ein Ticken zu gut in das römische Narrativ nach dem Zweiten Punischen Krieg. Und die Spitze sozusagen dieser Narrative ist natürlich diese berühmte Episode, die dann schon überleitet oder überleiten soll in den antiken römischen Quellen, auf den Zweiten Punischen Krieg von der angeblichen ewigen Feindschaft Hamilkars und Karthagos gegenüber Rom. Die Geschichte ist eben, dass Hamilkar seine drei Söhne in jungen Jahren, also Hannibal soll 9 Jahre alt gewesen sein, dazu bringt, förmlich in einem Tempel an einem Altar zu schwören, dass er niemals ein Freund Roms sein soll, sondern eben immer ein Feind Roms sein soll. Also das ist das, was die römischen Quellen überliefern, um sozusagen von Anfang an Hannibal als den Endgegner quasi des römisch-karthagischen Konfliktes zu konstruieren. Und aus der Sicht erklären sie sich dann auch Hannibals Taten später, als er in Spanien nach dem Tod seines Vaters und nach dem Tod seines Schwagers Hasdrubal, als er das Kommando in Spanien übernimmt und dann eben die Vorgeschichte des Zweiten Punischen Krieges beginnt. Alles, was er macht, steht in den römischen Quellen unter dem Eindruck, dass er eben später diesen Krieg gegen Rom lancieren wird. Und man versucht sozusagen diese Feindschaft so weit oder diese böse Absicht aus römischer Sicht Hannibals so weit möglich in die Vergangenheit hinein zu datieren, bis zu seinem Vater, um eben zu zeigen, dass Rom, also es gab gar keinen Weg, wie Hannibal nicht einen solchen bösen Krieg gegen Rom beginnen könnte. Das ist, wie gesagt, also wir können nicht in die Köpfe der Menschen reinschauen von vor 2.500 Jahrtausenden. Es mag durchaus sein, dass Hamilkar Barkas verbittert aus Sizilien und Nordafrika nach Spanien gegangen ist. Es mag durchaus sein, dass Hannibal aufgewachsen ist mit Geschichten aus dem Krieg und vielleicht hat sein Vater ihm die ganze Zeit erzählt, wenn man ihn nur machen hätte lassen, dann hätte er diesen Krieg gewonnen. Das wissen wir alles nicht. Es sollte aber auf jeden Fall nur so von einem quellenkritischen Standpunkt aus, sollte man sich hüten, sich die römische Sicht da sofort zu eigen machen, weil wenn die Vorgeschichte des Ersten Punischen Krieges komplex ist und schon in der Antike eine sehr intensive Debatte darum geführt worden ist, wer schuld an diesem ganzen Krieg war, Schuld in Anführungszeichen, dann ist das für den Zweiten Punischen Krieg nochmal sehr viel intensiver, sehr viel komplexer und es wird sehr stark, noch stärker überlagert von der römischen Meistererzählung, dass man eben gegen diesen alten Erzfeind und gegen diesen neuen Erzfeind der Barkiden im Grunde in den Krieg ziehen musste und dass man keine andere Wahl hat. Also da spielen sehr viele Sachen mit rein. Unter anderem auch, dass etwas, was tatsächlich, was wir belegt haben, was in römischen Quellen auch thematisiert wird, also vieles von dem, was die Barkiden angeht, sind Vermutungen oder halt was sein könnte. Was wir wissen, was passiert ist, ist, dass der Friedensvertrag, der den Ersten Punischen Krieg beendet hat, im Grunde nicht so furchtbar war. Er war hart, also nochmal, Sizilien aufgegeben, die Inseln zwischen Sizilien und Italien aufgegeben, Betätigungsverbot in Italien, Herausgabe der Kriegsgefangenen und eben Kriegsreparationen. Das sind die vier großen Konditionen des Krieges. Das ist hart, das ist streng. Rom setzt sich durch. Rom will erkennbar Karthago ein bisschen schwächen und seine eigenen Verluste auf Kosten der Karthager eben wiederherstellen. Aber Rom hat halt auch einen langen, sehr, sehr langwierigen Krieg gewonnen und Karthago hat ihn verloren. Im Rahmen dessen, was in antiken Kontexten sozusagen bei Friedensverträgen herauskommt, ist das jetzt nicht so unglaublich furchtbar. Es gibt ein sehr gutes Buch von Donald Kagan, einem amerikanischen Althistoriker, On the Origins of War and the Preservations of Peace, wo er sich eben verschiedene Friedensverträge anguckt. In dieser Perspektive führt ein Friedensvertrag in einem Krieg, also bei solchen Kontexten wie im Karthago, führt ein Friedensvertrag, hat jeder Friedensvertrag in sich schon den Kern des neuen Krieges, wenn er zu hart ist, wenn er zu demütigend ist, wenn er zu erkennbar eine Seite bevorzugt. Dann gibt es so oktroyierte Friedensverträge, die automatisch zu einem anderen Krieg führen müssen. Und oder gibt es auch Verhandlungsfrieden, die eben versuchen, ein längerfristiges Auskommen möglich zu machen. Und das ist natürlich erkennbar auch ein bisschen, also gerade in deutscher Perspektive fühlt man sich da sofort an 1914, 18, 19 erinnert. Ne? Das heißt erstens die Kriegsschuldfrage im Ersten Weltkrieg und zweitens der berühmte Versailler Vertrag. Ne? Also ist der Kern des Zweiten Weltkrieges schon im Versailler Vertrag drin oder nicht? Ähnliche Fragen stellt sich, hat sich die Forschung auch gestellt über den Ersten und Zweiten Punischen Krieg hat. Und da muss man sagen, der Friedensvertrag an sich war nicht furchtbar. Es gibt für meine Begriffe jetzt keine direkte Linie zwischen dem Frieden im Ersten Punischen Krieg und dem Anfang des Zweiten Punischen Krieges. Dafür war er zu, in Anführungszeichen, harmlos. Und vor allem, es gibt auch offensichtlich auf römischer Seite nicht das Bestreben, dass man Karthago sofort danach wieder irgendwie in einen Krieg hinein, also dass man das ganz niedrig halten wollte, dass man im Grunde auf langfristig auf die Vernichtung Karthagos abzieht, weil im Söldnerkrieg ist Rom eher hilfreich als neutral, muss man auch ganz deutlich sagen. Wenn Rom tatsächlich gewollt hätte, dass Karthago langfristig geschwächt ist und sich nie wieder irgendwie berappeln kann, dann hätte man im Söldnerkrieg eine fantastische Gelegenheit dazu gehabt. Und das heißt, an und für sich ist es erstmal für meine Begriffe jetzt kein, um ein wirklich belastetes Wort zu gebrauchen, aber absichtlich kein Diktatfrieden der Supermacht Rom, sondern eher ein mehr oder weniger Standardfriedensvertrag nach einem solch derart langen und intensiven Krieg. Es gibt allerdings eine Komplikation und das ist die Inselfrage. Der Söldnerkrieg beginnt 241 und endet so ungefähr 238. Es kommt im Zuge dieses Söldnerkrieges zu Problemen nicht nur in Nordafrika, also das ist die Hauptsache, aber es kommt auch zu Problemen auf Korsika und auf Sardinien, die immer noch punisch sind. Also Rom hat die im Friedensvertrag nicht annektiert. Und es kommt eben dazu, dass eben auch die Söldner auf Sardinien sich gegen Karthago auflehnen. Und das ist gefährlich, weil es vor allem die Getreideversorgung Karthagos gefährdet. Also die Getreideimporte, die Lebensmittelversorgung, vor allem nach dem Wegfall von Sizilien. Rom bleibt anfangs auch hier neutral, mischt sich nicht ein, entscheidet sich dann aber um. Und es ist nicht ganz klar, wieso. Karthago will eine Expedition nach Sardinien schicken, nach dem Söldnerkrieg, um die Insel wieder zurückzugewinnen. Aber Rom interveniert und verbietet sozusagen diese Rückgewinnung Sardiniens. Und mehr noch, es zwingt Karthago, Sardinien und Korsika abzugeben. Man tut das, indem man rekurriert auf den Friedensvertrag, der ja nicht nur die Herausgabe von Sizilien gefordert hat, sondern auch die Räumung aller Inseln zwischen Sizilien und Italien. Und Rom sagt eben jetzt, 237, damit war nicht nur die kleine Inselgruppe halt nordöstlich von Sizilien gemeint, sondern auch Korsika und Sardinien. Und das ist dann, jetzt ist die Frage, wie interpretiert man das? Also es war offensichtlich ein feindlicher Akt. Es war, weil man nicht nur, also es geht darum, die beiden Inseln müssen jetzt an Rom abgetreten werden und Rom zwingt Karthago auch noch auf eine Erhöhung der Kriegsentschädigung. Das heißt, weitere 1200 Talente, die jetzt obendrauf noch dazukommen und 237 wird dann Sardinien von den Römern militärisch besetzt. Das ist etwas, was in Karthago große Verbitterung hervorruft, was sogar die römischen Quellen sagen, weil in Karthago kann man es nur sehen, erstens, das war nicht vom Friedensvertrag abgedeckt und zweitens, das ist einfach eine brutale Ausnutzung einer Schwächeposition, die durch nichts irgendwie so zu rechtfertigen ist, nicht durch den Vertrag und nicht durch das normale Herkommen. Liegen Korsika und Sardinien zwischen Italien und Sizilien. Also wenn man heute auf eine Karte guckt, natürlich nicht. Ich will nicht ganz bestreiten, dass es vielleicht möglich ist, dass es etwas auch mit geografischen Kenntnissen in der Antike zu tun hat. Also wenn, je nachdem, wie man so guckt und wie man sich die geografischen, kartografischen Kenntnisse der Römer vorstellt. Wenn man die Römer wirklich exkulpieren will, kann man irgendwie argumentieren, ja, aber irgendwie liegt es doch zwischen Sizilien und Italien. Aber was es im Endeffekt war, es ist eine Großmacht, die eine Schwächeposition einer ehemaligen Kriegspartei ausnutzt, um mehr herauszupressen. Und es ist nicht ganz klar, woher das kommt. Ist das eine spezifische aristokratische Parteiung, die das durchsetzen will, weil sie eine Chance wittert? Ist das irgendwie große Politik des römischen Senates, wo man sagt, irgendwie, man will langfristig, man hat Karthago, man hat es besiegt und dann war man ganz glücklich, dass Karthago geschwächt wird durch den Söldneraufstand. Man will nicht, dass es untergeht, aber schwaches Karthago ist besser als ein starkes Karthago. Und jetzt, wo Karthago diesen Söldneraufstand hinter sich hat, will man eben sozusagen diese Position der Schwäche langfristig instituieren, indem man eben diese beiden Inseln wegnimmt und nochmal mehr Geld verlangt. Das kann man so argumentieren, aber es ist halt schwierig. Also wir haben einfach nichts in den Quellen, wo jetzt ganz deutlich würde, woher dieser Impuls kommt. Ob das eine langfristige Politik ist, ob das eine Ausnutzung einer momentanen Schwäche ist, ob das Geldgier ist, ob das Außenpolitik ist. Wir wissen es schlicht nicht. Wir wissen, dass Rom in den Jahrzehnten danach das Erstarken Karthagos in Spanien und diese Reichsbildung in Spanien beginnen wird, kritisch zu sehen, bis es dann eben zum Krieg kommt, aber nicht sofort. Also es ist nicht so, die Römer halten auch ganz lange still und mischen sich nicht ein und äußern auch keinen Missfallen darüber, dass Karthago jetzt eben in Spanien Gebiete erobert. Und es hat halt etwas damit zu tun, wie wir die römische Politik in dieser Zeit interpretieren. Insgesamt sozusagen gibt es eine Art von gesteuerter Außenpolitik mit einem langfristigen oder mittelfristigen Plan oder ist das alles mehr ad hoc? Und im Spezifischen sozusagen gibt es offensichtlich Parteien, die unterschiedliche außenpolitische Vorstellungen haben und sind solche Aktionen wie eben diese etwas unehrliche Einforderung von Sardinien und Korsika, sind das einfach Versuche, sozusagen eine momentan günstige Situation auszunutzen. Und eine endgültige Antwort darauf zu finden, ist wie immer quasi in dieser Zeit schwierig, weil wir eben nur unsere Quellen haben, die nicht ganz darauf eingehen und zumindest nicht in diesem Detail, was uns da helfen würde. Und es hängt ein bisschen damit zusammen, wie man eben insgesamt zu diesem Phänomen des römischen Imperialismus steht und der römischen Reichsbildung im Mittelmeergebiet. Die römische Sicht, hatte ich schon erwähnt, ist halt überall ganz klar. Aus römischer Sicht führt man immer Verteidigungskriege, entweder weil man selbst oder weil Bundesgenossen angegriffen werden. Aber, und wir erinnern uns nochmal an die Ausgangssituation im Ersten Punischen Krieg, man hat ein Hilfegesuch der Messaner angenommen. Das heißt, man konnte immer noch sagen, wir haben ja nur versucht, jemanden zu verteidigen, der unser Bündnispartner war. Wenn man verschweigt, dass man sich bewusst entschieden hat, diesen Bündnispartner aufzunehmen, wohl wissend, dass das zu einem Krieg führen könnte oder wahrscheinlich würde. Und das ist mehr oder weniger genau das, was dann auch im Zweiten Punischen Krieg später passiert mit dieser ganzen Frage um den Ebro und die Rolle von Sagunt. Wenn Rom Sagunt zu einem Verbündeten macht, dann ist das auch mindestens eine bewusste Inkaufnahme eines erneuten Krieges gegen Karthago. Aber das ist dann Thema für eine spätere Folge.
Wir hatten diese Reihe ja auch begonnen mit der Idee, die Römische Republik ein bisschen genauer in den Blick zu nehmen. Du hast vorhin ja erwähnt, diese Streitigkeiten, Uneinigkeiten oder zumindest fehlende Koordination zwischen den Konsuln. Gab es in dieser Zeit gesteigerte Überlegungen in Rom, da umzustrukturieren, um eben eine effizientere Kriegsführung zu ermöglichen? Oder war man sich in dieser Struktur der Republik so sicher, dass man vorhatte, das auf jeden Fall weitermachen zu wollen?
So richtige Bemühungen, das abzuschaffen, nein. Also man hat, ich hatte ja erwähnt, dass es diese zwei Diktatoren gab, die man kurzfristig bestellt hat. Das ist sozusagen der Versuch, diese tatsächlich existierenden Probleme mit traditionellen Mitteln zu beheben, ne? Indem man für eine bestimmte Zeit jemanden zu einer Art Alleinherrscher macht. Aber man hat es nicht geändert. Man hat auch noch, um ein bisschen vorzugreifen, im Zweiten Punischen Krieg, ne, diese berühmte Schlacht von Cannae, unter anderem wird sie dadurch von den Römern verloren, dass der Oberbefehl über das Heer tagesweise wechselt zwischen beiden Konsuln und beide Konsuln vor Ort sind. Das heißt, man hat da Schwierigkeiten, eine kohärente, konsistente Taktik oder Strategie zu verfolgen, wenn dieser Befehl immer wechselt. Und das führt mittelbar auch zu dieser furchtbaren Niederlage bei Cannae. Aber auch danach ändert man nichts daran. Also das bleibt so bis in die Zeit der Bürgerkriege, wo die Situation ja sowieso ganz, ganz anders wird, also in der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts vor Christus. Und dann im Prinzipat, in der Kaiserzeit, ist es halt der Kaiser, der alleine herrscht oder Leute sozusagen in seinem Auftrag Krieg führen. Das heißt, man ändert dieses Problem nie. Die, Der Grund, wieso man es beibehält, ist wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, ist nicht ein außenpolitischer oder ist nicht, weil man nicht gesehen hätte, dass das Probleme macht. Man hat es durchaus gesehen, aber weil es ist das Primat der Innenpolitik so ein bisschen. Es geht um die Konkurrenzkämpfe und die Art und Weise, wie die Oberschicht, also die Senatorenschicht, wie die strukturiert ist. Senatoren in Rom stehen in einem ewigen Konkurrenzkampf untereinander. Ne? Es geht darum, also das ist eine Gruppe von Leuten, die, ich habe das, ich muss anders anfangen, ich habe das Scipionengrab an der Via Appia erwähnt. Dort finden wir somit die ältesten Inschriften, die wir aus römischer Zeit haben. Und es sind Inschriften, die uns einen Einblick darin geben, wie diese Aristokratie etabliert ist, wie sie funktioniert hat, was die Werte und Vorstellungen und moralischen und sozialen Normen dieser Aristokratie waren. Alle diese Grabmalinschriften sind quasi kleine Lebensläufe, CVs quasi, ne? Also es wird immer erwähnt, wer liegt dort begraben, welche Ämter hat er bekleidet und welche großen Taten hat er vollbracht. Und die Taten, die sie vollbringen, die dort erwähnt werden, wie eben bei dem Cornelius, der Aleria erobert hat und den Tempel geweiht hat, es sind immer Sachen, die im Dienste der Respublika geschehen sind. Das heißt, und das ist so ein schönes Indiz dafür, wie komplett die Identifizierung der Oberschicht mit dem Staat war. Für einen Aristokraten gab es im Grunde nur einen vorgegebenen Lebensweg und das war die Politik, das war der Wahlkampf, das war der Versuch, den Cursus Honorum so hoch wie möglich zu besteigen und eben durch Dienst an der Respublika selbst sich Prestige und Status und Ruhm zu erwerben, für sich und für seine Familie. Und das begründet so eben diesen Konkurrenzkampf, weil das soziale Leben oder weil das Leben und die Karrieren der Aristokratie eben auf den Staat ausgerichtet waren. Und diese Konkurrenz war sehr groß. Was wäre jetzt, und es gibt zwei Konsuln sozusagen, um zu verhindern, dass ein Konsul, dass einer das dominiert. Das ist ja bewusst so angelegt, dass man alle Ämter, die der römische Staat hat, sind von drei großen Verfassungsprinzipien geleitet, nämlich die Kollegialität, das heißt immer mindestens zwei, häufig mehr. Die Annuität, jedes Amt ist auf ein Jahr begrenzt. Und das Iterationsverbot. Das heißt, man darf nicht Jahr für Jahr das gleiche Amt bekleiden. Es gibt noch ein oder zwei andere Prinzipien, die wichtig sind, aber das sind die drei hauptsächlichen. Und die sollen so ein bisschen diesen Konkurrenzkampf regulieren und die sollen verhindern, dass eine Familie oder ein einzelner Politiker eine Machtposition erhält, die ihn deutlich von allen anderen abhebt und die ihn über alle anderen stellt. Weil das ist etwas, was man nicht haben wollte. Die Aristokratie, der Senat, war ein am öffentlichen Konsens und an einer fundamentalen Gleichheit orientierte Institution. Gleichheit nicht im Sinne von jeder ist genau gleich viel wert, aber es ist eine Gleichheit der Schicht. Das heißt, man duldete nicht und man wollte nicht, dass einer so weit mehr war, mächtiger, reicher, mehr Prestige, mehr Ämter, dass er nicht mehr sozusagen in dieses Kollektiv des Senates sich nicht mehr einfügen hätte können. Und man kann sogar feststellen, also jetzt, das ist ja auch später das Problem bei Caesar und Pompeius und so weiter, aber man kann es auch in der Mittleren Republik schon feststellen, es gibt ja Africanus zum Beispiel, der Besieger von Hannibal, hat nach seinem Sieg über Hannibal eine schwere Zeit politisch. Ne? Also er trifft auf sehr viel Opposition. Es ist nicht so, man könnte ja jetzt sagen, man könnte erwarten, irgendwie, das ist der Mensch, der Rom gerettet hat, er hat Hannibal besiegt, den wirklich großen Angstgegner Roms. Und der hat jetzt irgendwie für den Rest seines Lebens ist er irgendwie die dominierende Person, die mehr Einfluss hat und von allen respektiert wird und so weiter. Und der kann sich durchsetzen. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben häufig das Phänomen, dass Leute, die besondere Erfolge erringen, dann ganz bewusst von der Senatsmehrheit, von dieser Institution Senat, wieder einen Kopf kürzer gemacht werden, eben um dafür zu sorgen, dass die Gruppe an sich, der Senat, die Nobilität, die entscheidende Schicht, dass die homogen bleibt und dass sie ihre innere Kohärenz behält, die eben Konkurrenz duldet und um Konkurrenz herum gruppiert ist, aber Konkurrenz nach einem gemeinsamen Regelsystem und nach einer gewissen kollektiven nach einem kollektiven Konsens, was man machen darf und was man nicht machen darf. Und das ist der Grund, wieso man dieses System nie ändert. Weil in dem Moment, wo man einer Person Befehlsgewalt geben würde über die andere Person, also einem Konsul oder anstelle von zwei Konsuln nur noch einen Militärbefehlshaber für die Dauer des ganzen Krieges macht zum Beispiel, Hat man oder schafft man eine Position, eine Person, die mehr Macht hat, institutionell als alle anderen, und das ist Gift für dieses System, deswegen macht man es nie. Und das zeigt sich ganz besonders deutlich, das, jetzt muss ich 200 Jahre mich von den Punischen Kriegen entfernen. In der Mitte des ersten Jahrhunderts hat man Probleme, die eben auch wieder aus der Aufteilung dieser Kommandogewalten beruhen. Rom hat schon ein Reich im ganzen Mittelmeergebiet, und wir haben das Phänomen, dass durch das Wegfallen der großen hellenistischen Reiche im Osten und durch maritime Mächte wie Rhodos entsteht ein Problem mit Piraterie. Rom hat kein Interesse und nicht den Willen, irgendwie eine Flotte aufrechtzuerhalten, um das Mittelmeergebiet ständig Tag für Tag zu dominieren. Also entstehen große Piratenkonzentrationen, vor allem im östlichen Mittelmeerraum. Und das sind nicht irgendwie nur ein oder zwei Schiffe à la Jack Sparrow, die durch die Gegend fahren, sondern es sind richtige Piratenflotten. Also die fahren bis nach Italien und entführen teilweise sogar die Familie von amtierenden römischen Konsuln aus ihrer Villa in Italien. Das ist tatsächlich passiert, um Lösegeld zu erpressen. Sie entführen sogar Cäsar. Cäsar gerät in Gefangenschaft bei den Piraten. Und man weiß durchaus, dass man das Problem nicht auf traditionellem Weg mit Konsulat und Prokonsulat und wechselnden Befehlsgewalten Jahr für Jahr, dass man es so nicht dass man es so nicht beheben kann. Man entscheidet sich sozusagen dafür, einen Mann damit zu beauftragen, das Problem zu lösen, nämlich Gnaeus Pompeius Magnus. Und das hat also aus vielen Gründen ist das problematisch. Wir sind auch hier in einer Postbürgerkriegssituation, also Sulla und die Proskription. Also sind sehr viele Sachen, die das Ganze komplexer machen, als ich jetzt erzählen kann. Aber wir haben aus dieser Zeit eine Rede überliefert von Cicero. Seine erste große politische Rede über den Oberbefehl von Gnaeus Pompeius Magnus. Und diese Rede ist wichtig, weil sie uns erklärt, was die Bedenken sind. Und wir haben eine Reihe von Senatoren, nicht viele, vier, fünf, die für diesen Oberbefehl sind und damit dafür stimmen für diesen Gesetzesentwurf in der Volksversammlung. Der ganze Rest des Senates ist geschlossen dagegen. Überwiegende Mehrzahl. Also 590 gegen 4. Ungefähr. Und Cicero beschreibt in seiner Rede, was die Argumente sind. Ne? Und da gibt es ein Zitat, wo ein angesehener Senator, dessen Argumente er entkräften will, um eben sicherzustellen, dass Pompeius diesen Befehl kriegt, da sagt er irgendwie, er spricht seinen Gegner, den Senator, an und sagt: Du sagst, wenn alle Staatsgewalt einem einzigen zu übertragen sei, dann sei Pompeius gewiss der Würdigste. Aber man darf nicht alles einem Einzelnen geben. Und das ist genau das Problem. So, das heißt, man darf es nicht sowohl aus Gründen der standesinternen Kohäsion und man darf es nicht aus Gründen der Politik, weil man immer die Gefahr läuft, einen Alleinherrscher, einen Tyrannen, eine quasi königsähnliche Stellung herbeizuführen, indem man einer Person zu viel Gewalt zukommen lässt. Und das ist der Grund, wieso man hinter dieses System bis zum Beginn der Kaiserzeit einfach nicht zurückgeht. Und auch in der Kaiserzeit gibt es ja noch Konsuln, aber die Befehlsgewalt, die letztliche Befehlsgewalt über alles liegt beim Kaiser. Also weniger ein politisches oder militärisches Problem, sondern eher ein Problem der innenpolitischen Kohäsion der entscheidenden Schicht im Staat.
Wir kennen heute bei Einsätzen der Bundeswehr, dass der Bundestag die Zielsetzung und auch die Finanzierung im Mandat und Haushalt festschreibt. Welche Rolle spielte der römische Senat bei der Festlegung der Strategie und auch bei der Finanzierung eines solchen mehrere Jahrzehnte umfassenden Kriegs?
Das ist eine gute Frage. Der Senat ist erstmal verantwortlich sozusagen, der Senat sieht sich als verantwortlich für die Außenpolitik. Ne? Das heißt, die Gestaltung der Außenpolitik obliegt den Leuten, die im Senat sitzen, die eben da eine Art von intragenerationeller Erfahrung da drin haben. Das heißt, der Senat empfängt Botschafter von anderen Staaten, der Senat treibt Friedensverhandlungen voran, wie im Fall von Karthago mit dieser 10-Mann-Kommission. Der Senat selbst kann aber keine Entscheidung treffen. Er hat keine Gesetzesgewalt und kann nichts. Das heißt, alles, was der Senat machen kann, ist, er trifft die Entscheidung und Kraft der Autorität seiner Mitglieder und des Senates als Institution wird diese Entscheidung dann von der Volksversammlung in ein Gesetz oder in eine Entscheidung umgewandelt. Also formalrechtlich muss das römische Volk über Krieg und Frieden entscheiden. Das heißt, der Senat trifft, also deliberiert und entscheidet und debattiert und macht ja einen Vorschlag. Und dieser Vorschlag wird dann in der Volksversammlung entweder bejaht oder verneint. Das heißt, im Grunde formalrechtlich hat der Senat nichts zu sagen. Es geht vor allem über seine Autorität und seinen Einfluss, weil halt die wichtigsten Leute des Staates im Senat sitzen. Das wäre sozusagen in Anführungszeichen das Mandat, ne? Also das geht über eine Abstimmung in der Volksversammlung. Die konkreten, es gibt aber keine konkreten Rahmen oder nur ja, so rudimentäre Rahmen. Also die Volksversammlung kann Krieg und Frieden erklären und man hat einen gewissen Mechanismus, um Konsuln mit einem spezifischen Auftrag zu versehen. Nur so, das heißt, im ersten Punischen Krieg ist es häufig so, dass ein Konsul mit der Führung des Landkrieges auf Sizilien beauftragt wird und der andere Konsul mit der Führung eben des Flottenkrieges. Nicht immer, aber häufig. Und das kann man so steuern, mehr oder weniger. Im Feld selbst ist das Imperium der Konsuln unangreifbar. Im Feld, das heißt außerhalb der Grenzen der Stadt Rom, haben die Konsuln die absolute Befehlsgewalt und sie haben auch die absolute Gewalt über Leben und Tod, inklusive von römischen Bürgern, was eigentlich ein sehr eifersüchtig gewahrtes Privileg ist, dass eben römische Bürger nicht einfach so mit dem Tod bestraft werden können. Aber der Konsul darf es im Feld. Es wird sinnbildlich angezeigt durch die Fasces, also diese Rutenbündel, die Insignien der Konsuln oder des Imperiums sind. Das heißt, jeder Konsul hat eine bestimmte Anzahl von Liktoren, also Amtsdienern, die jeder Liktor trägt, ein Fasken, also ein Rutenbündel als Zeichen seiner Autorität. Und in der Stadt Rom sind das nur Rutenbündel, ne? Das heißt Holzruten, die zusammengebunden sind. Außerhalb der Stadt Rom, wo sein Imperium vollumfänglich gilt, ist als Zeichen seiner Befehlsgewalt über Leben und Tod in dieses Rutenbündel ein Axtbeil eingelassen, ne? Um eben zu zeigen, dass der römische Feldherr, der römische Konsul eben auch Bürger hinrichten lassen kann. Das heißt, der Senat trifft eigentlich die maßgebliche Entscheidung, muss allerdings alles von der Volksversammlung bestätigt bekommen. Und die Volksversammlung kann durchaus gelegentlich eben Entscheidungen treffen, die vielleicht nicht im Sinne des Senates sind. Wir erinnern uns an die Friedensverhandlungen 241, der erste Friedensvertrag, der eben vom Konsul vorgestellt, ausgehandelt wird und dann eben der Volksversammlung vorgestellt wird, wird abgelehnt und es wird verschärft. Das kommt häufig vor. Also was heißt häufig? Also es kommt gelegentlich vor. Die interessante Frage ist das sozusagen, wer überzeugt das Volk davon, das zu machen? Da gehen wir dann wieder in die Innenpolitik hinein. Und was die Steuern oder beziehungsweise was die Finanzierung der Kriege angeht, ganz lange spielt das keine Rolle, weil man nicht wirklich eine Finanzierung braucht. Also bei den traditionellen Kriegsführungen, die römischen Soldaten sind, es ist ein Militär, es sind Wehrpflichtige, die eingezogen werden, die verpflichtet sind, mehrere Jahrzehnte zu, also sind sie, können sie eingezogen werden und dann sind sie verpflichtet, Krieg zu führen. Sie werden nicht, also kein Berufswehr, sie erhalten eine Art von Kompensation, ein Salarium, um eben den Ausfall ihrer Arbeitskraft zu kompensieren. Aber es ist nicht so, dass man unglaublich viel Geld dafür braucht. Das ändert sich natürlich vor allem im Ersten Punischen Krieg mit dem Beginn eben der Seekriegsführung, weil diese Flotten unglaublich kostenintensiv sind. Also wirklich unglaublich kostenintensiv sind. Und das ist auch der Grund, wieso Reparationszahlungen auf einmal eine wichtigere Rolle spielen und wieso Rom sich eben den Krieg von Karthago sehr hoch bezahlen lässt. Wer darüber die Bef also das ist auch wieder, also in formalrechtlich ist halt immer die Volksversammlung, die Sachen entscheidet. Die Volksversammlung entscheidet darüber, wer in welchen Krieg geschickt wird und mit welchen Mitteln der ausgestattet wird. Aber es ist natürlich so, die Volksversammlung in Rom darf nicht, sie hat kein Deliberationsrecht und sie hat kein Initiativrecht. Das heißt, im Gegensatz zur athenischen Volksversammlung darf sie nicht über Gesetzesvorschläge diskutieren und Änderungsvorschläge machen, sondern sie darf nur Ja oder Nein sagen. Und sie darf auch im Gegensatz zur Volksversammlung in Athen und zum Bundestag natürlich nicht eigenständig zusammentreten. Also es gibt keine Eigenverwaltung sozusagen der Volksversammlung, kein propuleutisches Organ, was eben Gesetzesvorschläge vorbereitet, Sitzungstage anberaumt und so weiter. Das gibt es alles nicht, sondern die Volksversammlung muss von einem Exekutivbeamten gerufen werden. Also entweder vom Konsul oder, wenn es die Volksversammlung nur der Plebejer ist, von den Volkstribunen. Und dann werden Reden gehalten, pro, contra, und dann wird eine Entscheidung gefällt, ja oder nein. Das ist die gesamte Befugnis der Volksversammlung. Das heißt, sehr viel davon ist trotzdem immer noch eine Frage der Aushandlungsprozesse innerhalb der Aristokratie und der Konkurrenz unterschiedlicher, wenn es sie denn gibt, unterschiedlicher Fraktionen, die unterschiedliche Positionen haben oder unterschiedliche Ziele verfolgen. Es ist auch da wieder, der erste Punische Krieg ist so ein bisschen ein Sonal weil vieles danach sehr akut wird, was wir vorher entweder nicht haben oder was wir zumindest in den Quellen nicht greifen können. Die Bedeutung eben von solchen außenpolitischen und von unterschiedlichen außenpolitischen Vorstellungen wird höher. Die Bedeutung von Geld in der Kriegsführung und in der Diplomatie und in der Außenpolitik wird höher, wird größer, weil man eben so viele Probleme, weil man eben so viel ausgleichen muss. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass durch die Reparationszahlen von Karthago, durch die Eroberung von Gebieten, durch Lösegeldzahlungen und so weiter, wird im Laufe dieses ersten Punischen Krieges unglaublich viel Edelmetall in Rom angespült, also vor allem Silber wird in großem Maße dort angespült. Und es beginnt auch mit dem Punischen Krieg überhaupt erst die römische Münzprägung. Vorher hatten wir nicht wirklich römische Münzprägung. Es gab so gewisse Bronzebarren, die man eingesetzt hat oder große gegossene Bronzemünzen, also die wirklich so Handteller groß waren, die aber nicht, das ist nicht das, was wir unter einer richtigen Münzprägung und einer richtigen Geldwirtschaft verstehen würden. Das beginnt erst in der Mitte des 3. Jahrhunderts und auch nicht in Rom selbst, sondern unterschiedliche römische Verbündete, also Soci, Bundesgenossen oder Kolonien prägen Münzen für den römischen Staat, um den Krieg zu bezahlen. Also für Zollzahlungen an die Armee, aber auch und vor allem für eben die Bereitstellung und Herstellung dieser Kriegsflotten. Die römische Münzprägung an sich, also der Denar, die Standardmünze für die nächsten Jahrhunderte, wird erst im Zweiten Punischen Krieg eingeführt, also 211. Relativ spät. Vorher gibt es eine Buntmetallprägung, also das ist Terzen und Asse, kleinere Münzen, aber auch da erst sehr spät in Rom selbst und die ersten römischen Münzen, die wir haben, also im Sinne von Münzen, die auf dem Gebiet Roms benutzt worden sind, haben keine lateinische Umschrift, sondern eine griechische und haben auch keine lateinischen oder römischen ikonografischen Elemente, sondern eher traditionell, die sehen aus wie griechische Münzen aus dieser Zeit, weil sie zum Beispiel in Süditalien, also in diesen griechischen Poleis, die jetzt Rom angeschlossen wurden, weil sie dort eben hergestellt worden sind und nicht in Rom selbst. Und die Rolle von Geldzahlung und die Rolle sozusagen, die ökonomische Komponente von Krieg und Außenpolitik wird nach dem Ersten Weltkrieg wichtiger, weil auch die Aristokratie aus diesem Krieg Gewinne einfährt. Also wir erinnern uns nochmal daran, diese Kaperfahrten waren ja Abmachungen, also in der Zeit zwischen 249 und 242 waren ja Abmachungen zwischen der Aristokratie und dem Staat, die auch darauf basierten, dass die Aristokraten für den römischen Staat so eine Art Minikrieg geführt haben und dafür finanzielle Gewinne hatten. Und auch die Erhöhung der Reparationszahlungen im zweiten Friedensvertrag geht wahrscheinlich auf die Einflussnahme der reichen senatorischen Aristokraten zurück, die eben auch Blut geleckt haben, ne? Und eben auch ihren Einsatz und ihre Ausgaben und ihre Investissements in Geld zurückerstattet haben wollen. Das heißt, also das spielt auf jeden Fall eine Rolle ab dem Ersten Punischen Krieg. Und es wird auch die politischen Entscheidungsprozesse in den nächsten Jahrhunderten sehr, sehr stark prägen.
Zum Abschluss, haben wir irgendwelche Überlegungen aus dieser Zeit, sei es von der Bevölkerung, von der Oberschicht, von Philosophen, die sich darüber Gedanken machen, was so ein langer Krieg gesellschaftlich, moralisch mit einem Staatswesen macht, oder denke ich da zu modern?
Ich glaube nicht, dass du zu modern denkst. Unsere Quellen sind nicht gut genug dafür. Also ein Punkt, an dem man es festmachen kann, ist, also ich hab ja Ressentiments angesprochen von karthagischer Seite vor allem. Die sind, also dieser Reflex sozusagen, dass man diese unerbittliche Feindschaft von Hamilkar und Hannibal und dass die so eine große Rolle in diesem Narrativ spielt. Das ist ja auch eine Form von Verarbeitung, ne? Wir wissen, dass die Punier in der römischen Überlieferung, die insgesamt nach dem ersten Punischen Krieg erst stattgefunden hat. Wir haben ja keine zeitgenössische römische Quelle wirklich aus diesem Krieg. Und der Ruf der Punier ist in den römischen Quellen sehr schlecht. Also es gibt diese sogenannte Fides Punica, also die punische Treue in Anführungszeichen. Das ist eine Charaktereigenschaft, die man den Puniern zuschreibt und die ist sarkastisch gemeint. Punische Treue heißt, man kann sich nicht auf die verlassen. Die lügen und die sind nicht bundestreu. und sie agieren immer gegen Rom und ganz furchtbare Leute. Ne? Das heißt, man hat dieses Bild der Karthager als, es wird so eine konstruierte Erbfeindschaft. Man hält sie in dem Diskurs, den wir greifen können. Also zum Beispiel bei Livius oder bei Polybius oder bei den Quellen, die wir eben haben, kommen so Elemente vor wie diese karthagische Treulosigkeit, die Tatsache, dass die Karthager immer nur Geld wollen, dass sie so, ne, dieses Volk von geldgierigen Händlern. Man hat daneben auch sozusagen den sogenannten Metus Punicus, das ist vor allem eine Folge aus dem zweiten Punischen Krieg, also die Angst vor den Karthagern. Es gibt zwei Angstgegner der römischen Geschichte, die Gallier und die Karthager. Die Gallier, weil sie im 4. Jahrhundert angeblich Rom erobert, geplündert und zerstört haben, also Brennus, Vaivictus und so weiter. Und der zweite Angstgegner sind die Karthager. Und zwar vor allem die Karthager, Hannibal und alles, was nach Hannibal passiert. Und die Tatsache, dass wir das so gut greifen können, und das können wir wirklich sehr gut in der römischen Literatur greifen, das kommt immer mal wieder vor, auch kontextlos, wenn es nicht, also in Schriften, die nicht unmittelbar etwas mit den Punischen Kriegen zu tun haben, aber einfach, dass die Punier, die werden immer so hochgehalten als ein Beispiel von Treulosigkeit und von Hinterhältigkeit und von nicht römischer, also Schwäche sozusagen im Gegensatz zur römischen Stärke. Gleichzeitig aber auch als ein Angstgegner, gegen den man sich immer wehren muss, gegen den man sich immer schützen muss. Das ist, glaube ich, schon ein Echo der römisch-punischen Kriege und vor allem auch der Tatsache, dass diese beiden, vor allem der erste und der zweite Krieg, halt wirklich lange und intensiv geführt worden sind und es nicht von Anfang an ausgemachte Sache war, dass Rom gewinnen würde, sondern dass Rom da teilweise tatsächlich wirklich an die Grenze der Niederlage getrieben worden ist. Vor allem natürlich im zweiten punischen Krieg, Cannae und so weiter, das hat starke Spuren in der römischen Seele, wenn man so will, hinterlassen. Das heißt, da würde ich schon sozusagen sehen, dass das hat etwas mit einer Gesellschaft gemacht. Und es ist ja auch der dritte Punische Krieg, 149 bis 146, der dann mit der Zerstörung Karthagos endet, ist eigentlich ein Krieg, den Rom nicht hätte führen müssen. Also Karthago war zu diesem Zeitpunkt weit davon entfernt, eine Bedrohung zu sein für irgendjemanden und vor allem nicht für die Römer. Dennoch hat man sich entschieden, mit Karthago Schluss zu machen. Und auch das kann man vielleicht interpretieren als ein Reflex sozusagen der beiden Kriege davor. Es gibt diese Geschichte von Cato dem Älteren, der angeblich jede Rede in den 150er Jahren, jede Rede damit aufgehört haben soll, dass er gesagt hat, er sei im Übrigen der Meinung, dass Karthago zerstört werden solle. In einer lateinischen Quelle wird das wiedergegeben als Ceterum censeo Carthaginem delendam esse. Der Satz, wir wissen nicht, ob das ist eine lateinische Rückübersetzung. Die Quelle, die das überliefert, die erste ist eine griechische Quelle. Das heißt, der Satz, wir kennen den Satz eigentlich nur auf Griechisch. Der wird dann später sozusagen rückübersetzt. Das ist aber nicht das Original. Und in der Senatsdebatte, die da eben zur Entscheidung führt, dass der dritte karthagische Krieg, der dritte punische Krieg lanciert wird, die soll Cato der Ältere mit einem Trick gewonnen haben, nämlich im Bausch seiner Toga habe er Feigen gehabt, glaube Feigen oder Äpfel, aber ich glaube Feigen. Und auf dem Höhepunkt seiner Rede hat er eben in seine Toga gegriffen, hat eine Feige herausgenommen und gesagt, diese Feige wurde vor 3 Tagen in Karthago geerntet. Und die Implikation ist, seht mal, so nah ist Karthago. Wenn die wollen, können die in 3 Tagen hier sein mit einer Flotte und uns überfallen. Was weit entfernt von jeder Realität war, das war nicht die karthagische Politik und nicht die karthagische Machtposition zu diesem Zeitpunkt. Aber Cato operiert sozusagen mit dieser alten, mehrgenerationellen Furcht vor diesem schlimmen Gegner Roms und bringt so angeblich in der Überlieferung den Senat dazu, dem zuzustimmen. Das heißt, wir finden solche Echos. Wir finden Spuren davon, was diese punischen Kriege in Gesellschaft oder in der Vorstellung der Römer hervorgerufen haben. Wir finden sie in der Historiografie, in diesen Quellen. Wir finden sie auch in der Theaterproduktion der mittleren römischen Republik. Es gibt eine Komödie des römischen Dichters Plautus. Plautus ist auch so drittes Jahrhundert, spätes drittes Jahrhundert. Die Datierung, das Stück, was ich meine, heißt Pönolus, das Karthagerchen oder der kleine Karthager. Das ist eine Komödie von Plautus. Sie ist deswegen bemerkenswert, nicht nur, weil sie einen teilweise Text angeblich auf, also angeblich punischen Text inkludiert, ne? Also der, eine kurze Passage, wo eine der Figuren tatsächlich punisch reden soll. Das ist natürlich interessant für Leute, die sich mit semitischer Philologie beschäftigen. Sie ist aber auch interessant dafür eben, dass es der Pönolus, also der kleine Karthager, ist halt so diese stereotype Figur, um die es geht. Und die Datierung ist umstritten, aber Plautus lebte in der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts. Also genau in der Zeit nach dem Punischen Krieg. Und hat sehr viele Komödien geschrieben. Und es gibt eben die Vermutung, dass der Pönolus zum ersten Mal so ein Jahrzehnt oder so 15, 20 Jahre vielleicht nach dem ersten Punischen Krieg aufgeführt worden sein soll. Und das ist aber jetzt interessant, weil das Stück nicht unbedingt jetzt ein Propagandastück ist wo der Karthager irgendwie so der Böse ist, sondern es ist schon, Hanno die karthagische Gestalt, die wird schon mit einer gewissen Sympathie behandelt, ne? Also es ist nicht ein Propagandastück, wo man irgendwie so eine Karthagerfeindlichkeit erkennt, aber es ist auf jeden Fall bezeichnend, weil es ein Reflex ist, eben der Erfahrung, die man mit Karthago gemacht hat. Und ja, das ist es im Grunde, ne? Also, man hat Vorurteile gegen Karthago, Fides Punica. Man hat Angst vor Karthago, vor allem nach dem Zweiten Punischen Krieg. Aber diese Angst, die Konstruktion von Karthago als Angstgegner beginnt im Ersten Punischen Krieg. Ich hatte, glaube ich, als wir gesprochen haben über die Vorgeschichte des Krieges, habe ich einmal kurz Dido und Aeneas erwähnt. Ne? Also die Tatsache, dass man in augusteischer Zeit in das Anführungszeichen Nationalepos der Römer auch schon die Geschichte mit der punischen Königin Dido eingeführt hat, die sich unglücklich in Aeneas verliebt hat. Und als Aeneas dann nach Italien weiterfährt und sie verschmäht, bringt sie sich um, indem sie sich auf einen Scheiterhaufen wirft und schwört ewige Feindschaft zwischen Karthago und Rom. Ne? Das ist die Version dieses Mythos, die in augusteischer Zeit verbreitet wird. Auch das ist ja ziemlich bezeichnend. Und gleichzeitig haben wir aber auch in eben Komödien wie Pönolus, oder eigentlich nur in Pönolus, haben wir sozusagen eine Behandlung von einer karthagischen Figur, die jetzt nicht der Bösewicht ist, sondern eine nicht unsympathisch dargestellte Person, die einfach aber als ein Reflex der Auseinandersetzung mit Karthago eine Rolle spielt. Was auch ganz interessant ist, das hat jetzt das weniger mit den Römern zu tun, aber ein paar von diesen Aspekten oder ein paar von diesen Vorurteilen auch, findet sich auch in der Forschung wieder. Ne? Also gerade Fides Punica, diese angebliche Treulosigkeit und Ehrenlosigkeit der Karthager, ihre angebliche Fokussierung auf Geld machen und Handel und sie können nicht so gut kämpfen wie die Römer und sie wollen nur Geld machen. Das alles wird in der Forschung des 19. und 20. Jahrhunderts sehr breit ausgetreten, weil es sozusagen Vorurteilen gegenüber von Nicht-Westeuropäern entspricht, die damals im Zuge des Kolonialismus halt einfach weit verbreitet waren. Und was natürlich gerade auch in der deutschen Forschung einen Geschmack kriegt, wenn man über die semitischen Karthager als eine Art von in ähnlichen Kategorien negativ urteilt, auch in der wissenschaftlichen Forschung der 20er, 30er, 40er Jahre, wie eben über jüdische Gesellschaften und jüdische Staatswesen und jüdische Menschen urteilt. Also das ist die Für Teile der deutschen Forschung sind die Karthager Semiten und das hat in den 20er und 30er Jahren und auch darüber hinaus eine bestimmte Implikation für die Art und Weise, wie sie gesehen worden ist. Und wenn man sich Forschungserträge aus dieser Zeit durchliest, das ist schon manchmal wirklich sehr unappetitlich. Also das ist das hat jetzt nichts mit Römern und Karthagern zu tun, sondern es ist die Sicht der Wissenschaft, der zeitgebundene Sicht der Wissenschaft darauf. Aber das ist auch ein Aspekt, der gerade bei dem Thema der Erforschung Karthagos eine Rolle spielen sollte. Die Wissenschaft hat sich damit schuldig gemacht, indem sie Aspekte, konkret in Deutschland Aspekte der antisemitischen Rassenlehre auf die Karthager übertragen hat.